Müssen wir jetzt eigentlich auch auf den Cold Open verzichten?
Wieso müssen wir auf... ich verstehe, ja. Eigentlich schon, aber eigentlich, also ich habe ja immer was vorbereitet, du aber auch, ne?
Das Problem ist, mit der Frage habe ich es ja schon verkackt mit dem Verzicht auf den Cold Open, richtig? Wir hätten sofort eigentlich...
Stimmt.
Ja.
Das ist Cold Openception.
Oder so. Cold Openception? Oh, das klingt irgendwie nach, nach
Nickerchen. Was hättest du denn? Was hättest du denn vorbereitet?
Wir könnten jetzt irgendwie, ich hatte den Gedanken, dass ich jetzt irgendwas total Peinliches sage und du machst plopp. Zum Beispiel.
Ich habe das Gefühl, das habe ich in meinem Leben schon öfter getan, hätte ich gesagt. Ich hatte eine andere Idee.
Ja?
Ich finde, wir könnten noch mal das Spiel von der Tom Paris-Folge spielen, weißt du noch?
Das Spiel.
Wie viele Star Trek-Folgen gibt es eigentlich mit einem Hauptprotagonisten im Titel?
Ach so, ja, aber diesmal wahrscheinlich mit einer anderen Frage, richtig?
Mit einer anderen Frage. Wie viele Star Trek-Folgen gibt es denn, in denen eine Spezies im Originalfolgentitel genannt wird? Darf aber nicht der Planet oder die Sprache sein. Also zum Beispiel The Vulcan Hello von Discovery zählt nicht.
Aber das heißt, wir machen jetzt einen Cold Open. Die Entscheidung ist schon mal gefallen, ja?
Die ist gefallen. Die ist schon lange gefallen. Das war eine Meta-Entscheidung quasi.
Okay.
Ja, also nimm mir eine.
Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich gibt es viele.
Du solltest eine kennen.
Ja, ich kenne wahrscheinlich mehr, oder? Mir fällt natürlich keine
ein. Eine mit Elementen, die in dieser wunderbaren Folge, Embarrassment of Duplas, auch nochmal angespielt wird.
Ich fürchte, es wird auf sehr viel angespielt in dieser Folge. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen.
Das ist richtig.
aber lass mich noch mal ganz kurz. Irgendwas mit Borg zum Beispiel.
Ja.
Also da gibt's doch ich will immer die ganze Zeit Return of a Borg sagen.
Ich habe eine Borg-Folge gefunden, die Borg im Titel trägt.
Mhm. Gibt's nicht auch noch, aber die heißt dann nicht, ich dachte irgendwie sowas wie, die heißt vielleicht nur Borg, nee.
Nee, fast, sie heißt iBorg.
Ah, hm.
Und das ist die U-Folge. Ich finde, Leute, ihr könnt mal wieder hier Stift und Papier rausholen oder wo auch immer ihr eure Notizen macht, keine Ahnung, die iPhone-App, das ist schwierig, ne, weil ihr gerade mit dem iPhone wahrscheinlich irgendwas hört, oder die Notizen-App von Android, das kann zumindest auch Multitasking, das heißt...
iPhones auch?
Ja, mittlerweile? Ja.
Seit, keine Ahnung, Steve Jobs 15 Jahren.
Es gibt keine Weiterentwicklung mehr. Okay, dann hat Steve Jobs das wohl noch erfunden. Ja, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal ins Intro und ja. danach müssen wir dann anfangen, die Sachen aufzuzählen. Ich glaube, ich habe einige gefunden. Wir müssen auch über einige streiten.
Ist dir eine spontan eingefallen?
Ja.
Ja, also du hast direkt an eine gedacht als.
Ich habe sofort an ihn gedacht.
Ja.
Und eigentlich ist es ziemlich peinlich, dass die Idee nicht eingefallen ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sie so sagen soll.
Hm. Ja, okay.
Ich nenne sie aber trotzdem. Es ist The Trouble with Tribbles.
Ja, natürlich. Ja, aber es ist echt, also echt, kennt ihr das, ja, wenn ihr so eine Frage gefragt bekommt, das ist so ein bisschen wie in die Vorstellungsrunde, ja, und du weißt, gleich ist der Typ an der Reihe, den du eigentlich kennst, ja, aber dir fällt der Name nicht mehr ein. Und du weißt, du brauchst den Namen. Noch bessere Situation. Die kennt ihr allerdings wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht durch Zufall auch im Radio arbeitet. Noch bessere Situation. Die Kollegin oder der Kollege von den Nachrichten kommt rein. Du arbeitest mit ihm seit 5 oder 10 Jahren zusammen oder ihr und musst gleich im Nachrichtenopener den Namen sagen. Ja, steht euch so gegenüber, ja?
Ja. Und es gibt auch einen Trick.
Ja, gibt es?
Ja, du fragst ihn dann, sag mal, wie heißt du nochmal? Und dann sagt er Mark. Dann sagt er, nein, Mark weiß ich wie der Nachname. So, und in dem Moment hast du beides.
Es ist trotzdem peinlich bei Leuten, die man halt eigentlich als gute Kollegen, man kennt sie schon ewig und so weiter. Aber irgendwas passiert dann im Hirn. Es ist genauso wie wenn du mir sagst, irgendwie, nenn mir 5 Star Trek Folgen, in denen Riker vorkommt.
Da hast du ein Problem mit?
Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Egal. Lass uns da anfangen mit diesem Dingsbums.
Jede Star Trek Folge ungefähr.
Genau.
Lass doch mal in dieses Intro gehen unbedingt.
Ja, damit haben wir übrigens genau das erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich das Gegenteil dieser Lower Decks Folge. Wir haben ein wahnsinnig ausuferndes Cold Open gemacht, im Gegensatz zu dem, was wir dann in der Serie gesehen haben. Toll. Wir haben immer gegen den Strom, ne? Immer gegen den Strom.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Lower Decks, die wir hier in Folge unserer Folge besprechen werden. Und die heißt Die Dupler-Verwirrung oder An Embarrassment of Duplers, ist die 5. Folge mittlerweile. Und damit sind wir in sowas wie einer Halbzeit angelangt. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Ja, absolut. Ich freue mich total, dass ihr wieder zuhört, obwohl wir so spät erscheinen. Aber hey, es war auch viel zu suchen in dieser Folge tatsächlich.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was da alles so passiert jetzt in den nächsten 4 Stunden, die wir wahrscheinlich brauchen werden, um alle Anspielungen mitzunehmen. Aber ich glaube, es lohnt sich diesmal, also nicht nur die Anspielungen, sondern es lohnt sich generell nochmal auf Reise zu gehen, auch wenn ihr die Folge vielleicht schon am Freitag geguckt habt, also die Lower Decks Folge, nochmal auf die Reise zu gehen, auf die uns diese Folge Lower Decks mitnimmt und auf die wir euch jetzt noch mitnehmen.
Ja, ich finde, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin auch ganz glücklich eigentlich über unseren Cold Open, weil wir da schon inhaltlich gesprochen haben. Andere Leute machen einen Cold Open nur Unsinn und Werbung. Wir machen wirklich inhaltliche Prägnanz. Wir
versuchen möglichst viel
Star Trek da reinzubauen.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen heute ein bisschen auf die Geschwindigkeit drücken. Ne? Also nicht, dass wir irgendwie keine Zeit hätten. Okay, es ist jetzt schon 21.46 Uhr, aber hey, das mag nicht euer Problem sein. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel vor uns tatsächlich.
Ja, deswegen gehen wir da jetzt gleich auch ohne größere Umschweife rein. Allerdings wolltest du jetzt schon mal aufzählen, mit was oder wollen wir das im Laufe dieser Folge machen oder am Ende? Also die Folgen quasi mit Spezies im Namen.
Ja, tatsächlich, ich suche mir sowas ja immer gern durch irgendwie Sekundärliteratur zusammen, aber diesmal gab es da gar keine Sekundärliteratur zu. Aber ich wollte gerne irgendwie mal darüber reden, was gibt es für Folgen, in denen tatsächlich eine Spezies im Titel schon genannt wird. So, und dann habe ich mich tatsächlich einfach mal durch alle Folgenlisten geklickt.
Ja.
Genau.
Der Abgesandte würde der Abgesandte gelten?
Nein. Weil der Abgesandte keine Spezies ist.
Ja, bist du ja sicher? Achso, nee, ist kein Teil, aber gehört zu einer vielleicht.
Ja,
wir kommen auch
nachher noch zu einer Spezies, die du gerade meinst. Und da gibt es auch einen Episodentitel, nämlich, können wir ein bisschen sprechen.
Die Ringgeister, wollte ich gerade sagen.
Fast.
The Blood of Spirits oder so.
Nee, es sind die Propheten.
Ach, die Propheten. Wie heißt die denn auf Englisch? Prophets.
The Prophets.
Ja.
Und die Episode, in der die genannt werden, ist In the Hands of the Prophets. Das heißt, die habe ich durchaus gezählt.
Ja.
Also wir können vielleicht mal irgendwie versuchen, an unseren großen Händen abzuzählen, aber tatsächlich brauchen wir mindestens...
Meine Hände sind eher klein, darf ich trotzdem mitmachen?
Du darfst trotzdem mitmachen, weil du hast ja trotzdem 5 Finger. Aber ja, wir brauchen irgendwie dann, also wir brauchen mindestens 4 Hände, eventuell sogar 5. 5 könnten ein Problem werden.
Ja, auf jeden Fall.
Also, wir zählen mal. The Trouble with Tribbles war die erste tatsächlich.
Ah,
so,
okay.
In der eine Spezies drin vorkam. Und wir müssen über ein paar Sachen noch streiten.
Ja.
Die zweite ist The Mark of Gideon. Gideon sind tatsächlich auch, ist eine Spezies. Also die Gideons sind eine Spezies.
Mhm.
Dann haben wir in TAS eine einzige Folge, die, nee, stimmt gar nicht, 2 Folgen, die darauf zutreffen. Nämlich einerseits More Tribbles, More Troubles.
Ja.
Und The Infinite Vulcan. So, da können wir aber schon wieder drüber streiten, weil tatsächlich nur ein Vulkanier gemeint ist, nämlich Spock. Aber gut, es ist trotzdem ein Vulkanier und dementsprechend ist der im Titel drin.
Ja, also da würde ich jetzt auch nicht so streng sein, ja.
So, worüber wir aber jetzt auf jeden Fall streiten müssen, sind 6, 7, 8 Folgen mit Q.
Ja. Ja, aber da ist das Problem also, ja, dass Q sowohl ein Individuum als auch eine Spezies ist, ne?
Genau, und das ist total problematisch, ne? Also wir hatten da Hide in Q, Q Who, Deja Q, Cupid, True Q, Q Less, The Q and the Grey und Q2.
Das sind aber wirklich großartige Folgentitel. Tja.
Also entweder müssen wir die rausrechnen oder sie sind halt drin, dann sind es tatsächlich am Ende, glaube ich, 22, aber wir können auch noch weiter durchgehen. Es ist iBorg noch, die hattest du eben schon genannt.
Ja.
Also so halb genannt und ja. In the Hands of the Prophets haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann gibt es tatsächlich eine Folge, die heißt Kardashians. Also nicht Keeping Up with the Kardashians, sondern Kardashians.
Achso, ich wollte gerade sagen, ja. Also Kardashiana.
Es geht nicht um Kim. Aber um die Kardashians.
Auch das ist irgendwie ein Stück weit eine eigene Spezies, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Eine weitere Folge, die sich in diesem Dunstkreis verhält, ist The Jem'Hadar.
Mhm.
Dann haben wir die DS9-Folge zum 25-jährigen Jubiläum, die 30-jährigen Jubiläum, glaube ich, ne? Trials and Tribulations.
Ah ja, klar. Mhm.
Wir haben Ferengi Love Songs.
Oh.
Und dann haben wir tatsächlich eine, die mir erst ein bisschen durchgerutscht ist, aber dann ist mir klar geworden, ich muss sie zählen. Human Error.
Ach so, ja klar. Ja. Ja, wobei.
Das ist, glaube ich,
ja,
schon. Ja. Sind wir schon, glaube ich, schon bei Enterprise oder bei Voyager. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei Enterprise sind wir aber auf jeden Fall mit The Andorian Incident, The Zindi und The Ana.
Mhm.
So, und die Ana werden natürlich auch noch spannend, weil wir jetzt ein Ana-Crew-Mitglied auf der Bridge-Crew von Star Trek Strange New Worlds haben, aber dazu später mehr.
Ach was.
Also nicht heute, aber also irgendwann.
Viel später, ja.
Viel später.
Wir müssen eigentlich auch noch eine News-Folge machen, oder? Eigentlich haben wir das ja schon abgeschlossen für diesen Monat, ne? Wir machen ja nicht einfach zwei News-Folgen für einen Monat.
Wir preisen das alles ein und das wird eine großartige News-Folge, aber jetzt noch nicht. Ihr wollt ja nicht die News von uns hören, ihr wollt ja eine Einordnung der News von uns hören. Müssen wir immer wieder uns damit schön reden.
Und die Einordnung, die reift wie ein guter Wein.
Ich bin total gespannt, ob ich irgendeine übersehen habe und wie viel ihr so aus dem Ärmel schütteln konntet. Also ich konnte tatsächlich relativ wenig aus dem Ärmel schütteln. Die Q-Folgen wären mir natürlich eingefallen, die Triples-Folgen sind mir tatsächlich auch eingefallen.
Ja, die Triples, Beispiel,
das ist eine Folge. Ja?
Die Triples hätten mir auch einfallen müssen, das stimmt schon. Also vor allen Dingen, weil sie sich ja quasi durch diverseste Serien ziehen. So. Also egal.
Aber dass es eine Folge namens Kardashians gibt, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Nee, ich auch nicht. In DS9.
Genau, ja klar.
Naja, oder? Könnte auch
TNG
sein, genau.
Ja, genau, sie ist in DS9, aber so klar ist es nicht, genau. Es hätte auch eine TNG-Episode sein können, ja. Aber die Jem'Hadar ist natürlich ganz klar,
klar. DS9. Ja.
Ja.
Ich hätte tatsächlich noch mehr erwartet. Also ich hätte gedacht, es wäre, hätte es mehr gegeben. Aber gut.
Es gibt zum Beispiel keine einzige Folge, die The Romulans heißt oder sowas.
Oder Klingonen, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Eine klingonische Hochzeit oder ein klingonisches irgendwas. Also da hätte ich auch gedacht, dass da irgendwas, aber nee.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Oder ich habe was übersehen. Aber vielleicht habe ich was übersehen und schreibt es mal in die Kommentare.
Schreibt es in die Kommis.
Wir müssen heute nämlich das Feedback ein bisschen überspringen, damit wir so viel Zeit haben, um hier alles dieser Folge zu besprechen.
Aber lasst gerne ein Abo da.
Definitiv verdient.
Und drückt die Glocke.
Der Sebastian ist jetzt YouTuber übrigens. Das der hat seine YouTube-Karriere in den letzten Wochen vorbereitet, deswegen hat er auch so wenig Zeit. Und ab jetzt werdet ihr ihn auf YouTube finden. Aber er möchte nicht, dass der Kanal bekannt wird, ohne dass er quasi in eure Timeline gespült wird, allein durch den Algorithmus, weil er so coole Sachen macht.
Aber dann lasst Kommis da und denkt an die Glocke.
So. Sollen wir zu An Embarrassment of Duplos kommen?
Ich würde mich freuen, glaube ich. Doch. Ja, doch. Nee, komm, lass mal machen. Finde ich gut.
Also die Autorin dieser Folge, nämlich Dave Ehlenfeld und David Wright, haben schon in der ersten Staffel eine Episode gemacht, nämlich die etwas schwächere Episode in meiner Erinnerung, Temporal Addict.
Mhm.
Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ich habe sie irgendwie ein bisschen schwächer in Erinnerung, aber vielleicht haben wir sie auch unglaublich gut bewertet. Aber keine Ahnung.
Ich müsste mir jetzt nochmal angucken, worum es genau da ging. Der Zeitpuffer.
Die beiden haben auf jeden Fall eine sehr, sehr ähnliche Karriere gemacht. Ehlenfeld war Staffwriter bei Family Guy, Wright auch. Dort vorher auch Produktionsassistent. Beide haben außerdem wenig Comedy gemacht, waren in der Produktion von Malcolm in the Middle und haben dann auch schon ein paar Folgen zusammengeschrieben. Zum Beispiel bei Legendary Doodahs oder Richie Rich, dieser Serie von Richie Rich.
Ich stelle mir dann immer vor, wie das wohl ist, wenn man so gemeinsam so eine Serienfolge schreibt. Ob die sich dann irgendwie abends mit einem Bier und Chips treffen und dann, weiß ich nicht, erzählen die sich irgendwie Plots oder Pointen und dann lachen die und sagen, okay, das nee oder das ja.
Ich kann es mir wirklich viel, viel besser vorstellen, als einen Roman mit jemandem zusammenzuschreiben. Das checke ich gar nicht.
Ja, das stimmt.
Wie das gehen soll.
Ja, ich glaube, das kann man, glaube ich, echt nur aufteilen. Ne? Also, dass man irgendwie sagt, so hier, war das nicht bei Stephen King hier, wie hieß das, der Talisman, hat das nicht mit irgendwem zusammengeschrieben und dann hat der eine die reale Welt und der andere die Traumwelt geschrieben oder sowas? Nee, ich glaube,
ja, so verstehe ich das ja, aber.
Genau, ich glaube, so kannst du das machen, aber wenn du es halt wirklich zusammenschreibst.
Wenn Wolfgang Holbein zum Beispiel immer mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, Heike Holbein, da war nicht ganz klar, was da wer geschrieben hat.
Aber haben die dann auch wirklich richtig zusammen geschrieben oder haben die dann abends irgendwie beim Wein darüber gesprochen, wie die Story weitergeht und dann hat einer von beiden den Quatsch halt aufgeschrieben?
Ich habe keine Ahnung. Wir müssten mal mit AutorInnen darüber sprechen, wie das geht, ob man zusammen irgendwie einen Roman schreiben kann. Hm. Ich bin mir unsicher.
Ich auch. Aber ich habe auch noch keinen Roman geschrieben, to be fair.
Ja. Das müssen wir langsam auch machen. Ne? Also wir müssen langsam auch mal einen Roman vorlegen. Es kann nicht sein, dass wir uns immer auf ein Medium beschränken.
Ja, guck mal, und jetzt also ich meine, wenn Will Shatner Romane schreiben kann, dann können wir das auch.
Genau, und wenn du schon eine YouTube-Karriere starten möchtest, dann ist ja auch nicht mehr so weit, bis ich vielleicht einen Roman schreibe oder so.
Hey, aber lass ein Abo da.
Oder Regie führe, wie Kim Arndt. Kim Arndt ist der bisher häufigste Regisseur von Lower Decks. Vor Lower Decks hat er relativ wenig gemacht, aber in Lower Decks hat er Envoys, Cupid, Errant Arrow, Veritas, hier auch ein paar Selbstreferenzen. Und in der zweiten Staffel hat er auch schon die zweite Folge gemacht, nämlich Kayshon, His Eyes Open.
Ja, Kayshon, nicht die schlechteste. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Aber Kayshon, den wir übrigens weiterhin nicht sehen.
Stimmt, ja.
Das ist echt das Bitterste an dieser zweiten Staffel bis jetzt, die Spoiler aufs Ende dieser Episode bisher sehr, sehr gut gefällt. Aber schade ist, dass sie Kayshon nicht nutzen.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen, weil sie es so hochgepusht haben mit dem Trailer irgendwie. Ne? Also ich meine, irgendwie hat er Erwartungen geweckt, die noch nicht so richtig eingelöst werden hier.
Siehste, man sollte vielleicht Trailer nie zu sehr vertrauen, sagte er im Hinblick auf den Picard-Trailer für die zweite Staffel. Wir werden sehen.
Mit einem kleinen Seitenhieb, nein, Lächeln an unsere wie heißt denn, gibt's kein Wort für Twitter-Community in kurz? Timini.
Follower.
Ja.
Wie war Jesus?
Whatever.
Ja. Ja, nein. Es war gar kein Seitenhieb auf unsere Twitter-FollowerInnen, weil die ja meistens auch darüber geredet haben, was die erste Staffel mit ihnen angerichtet hat.
Ja. Und ich kann vieles auch von dem, was da so steht, durchaus nachvollziehen. Ne? Also es ist also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wenn man es komplett das Klo runterspült, aber das kann man vielleicht auch, ja, weiß ich nicht.
Hat aber auch niemand geschrieben, ne? Also alle haben geschrieben, ich guck's mir zumindest an.
Ja, stimmt. Ja, ne, auch wenn's ein Hate-Watch wird, so, oder was auch immer. Aber, ja, ich kann's halt, und irgendwer hat auch genau das geschrieben, von euch. Ich kann's halt nicht doof finden, solange irgendwie Stewart da die Hauptrolle spielt. Also ich kann's nicht aufgeben, es geht nicht.
Ja. Ich möchte es gar nicht aufgeben, nee. Weil mir ja durchaus wirklich ein paar Sachen an der ersten Staffel gefallen hat und ich hatte Tränen in den Augen, als wir auf Nepente waren. Und allein das rechtfertigt, dass ich mir auf jeden Fall die zweite Staffel angucken werde
voll.
Und auch bestimmte Teile bestimmt auch genießen werde.
Und ich glaube, ich habe es immer noch nicht getan, ich glaube nach wie vor, wenn man das Ding nochmal am Stück hintereinander wegguckt, so, also vielleicht halt nicht mit jeweils einer Pause von einer Woche dazwischen, sondern vielleicht so ein bisschen fixer, mal zwei Folgen abends und nochmal zwei Folgen und nochmal zwei Folgen oder so. Ich glaube, dass das dann dadurch wächst. Das ist so meine Theorie.
Habe ich ja gemacht, funktioniert auf jeden Fall. Und dann ist selbst so eine, wir schlittern auf Socken durch eine Borg-Kobus-Szene gar nicht mehr so bescheuert. Obwohl das schon ein ziemlicher Tiefpunkt von Star Trek insgesamt war, diese Szene. Aber hey.
Ja, es muss auch Tiefpunkte geben.
Ja. Genau, sonst kann man gar keine Höhepunkte schätzen. Und damit kommen wir zu An Embarrassment of Duplos.
Ja, du willst aber wissen heute, ne? Du willst es wissen heute. Ja,
genau. Es gab keinen Teaser. Die Folge will es auch wissen.
Ja.
Sie geht sofort ins Intro und danach gehen wir auch sofort in drei Handlungsstränge, von denen zwei allerdings am Ende zusammenlaufen. Das heißt, wir haben noch so einen kleinen Abspann. Drei Handlungsstränge, nämlich die Brückenoffiziere und die Duplers auf der einen Seite, Mariner, Bäumler und die Party und Tandy und Rutherford und das Cerritos-Modell. So.
Ja.
Mein Vorschlag ist, wir erzählen die auch genauso. Nämlich, wir fangen mit den Brückenoffizieren und den Duplers an.
Okay, wenn dir das nicht so unangenehm ist?
Überhaupt nicht. Wir lernen eine neue Spezies kennen, die Duplers. Denen ist viel unangenehm, deswegen sagst du es so. Mhm. Die haben einen besonderen emotionalen Abwehrmechanismus. Wenn sie emotional berührt werden, und zwar negativ und quasi sie sich für etwas schämen, dann verdoppeln sie sich. Ja, danke für das Geräusch.
Gerne.
Könnt ihr das auch? Ich versuch's auch mal.
Das war ein großer Dupler. Bei mir sind die kleiner.
Ja. Wir sehen das Ende der Laut Ransom, vielleicht anstrengendsten Woche seines Lebens, weil die all die ganze Zeit darauf achten mussten, dass der Dupler-Abgesandte, den sie an Bord hatten, sich nicht schämt. Hast du grundsätzlich die Referenz an diese Mission erkannt, die die hier haben?
Gibt es nicht ungefähr 100 TNG-Folgen, die ungefähr so funktionieren?
Ja, genau, das wollte ich ungefähr so sagen. So, also jede zweite TNG-Episode funktioniert ungefähr so. Irgendein Botschafter wird mit irgendwelchen Issues von A nach B gebracht und das ist dann nicht gut.
Ja, und das ist das Flagship, ne? Also ich meine, die beschweren sich ja immer darüber, dass die irgendwie Kack-Missionen haben, so, aber ne, ich meine, das hat Picard auch die ganze Zeit gemacht.
Ja, genau. Also ein besseres Raumtaxi für irgendwelche Diplomaten, das kann die Cerritos offensichtlich genauso wie das Flaggschiff und deswegen sollen sich mal nicht beschweren.
Und wenn es keine Diplomaten waren, dann waren es Forschende, also sie haben ja alles Mögliche transportiert, ne?
Genau. Aber da sehen wir auch, wie schlau und geistesgegenwärtig Ransom sein kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
ich sag mal, Hashtag Gabelgate.
Meinst du, da könnte was draus werden?
Ja, glaube ich nicht. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr gegenwärtig, dass er sofort reagiert und seine Gabel auch hinter sich schmeißt, sodass er einmal zusammen lachen können.
Ja, voll. Ja, also man sollte ihn nicht unterschätzen an dieser Stelle, ne? Also das sind, ich würde es schon Soft Skills nennen auf jeden Fall.
Ja, definitiv Soft Skills. Die Gabeln waren übrigens auch wieder sehr, sehr kanonmäßig. Ne? Das ist zum Beispiel exakt, es sah von der Optik her genau die Gabel, mit der Seven of Nine den Kuchen gegessen hat zum Beispiel.
Ach was.
Ja, also es ist so eine dreizackige Gabel.
Sind nicht alle Gabeln dreizackig?
Nein. Zum Beispiel die Gabeln, mit denen ich mein Mittagessen esse, sind vierzackig.
Ach, guck mal eine an. Nee, Kuchengabeln sind vor allen Dingen dreizackig, ne?
Kuchengabeln sind immer dreizackig, genau. Ja. Die haben ja eigentlich keinen Kuchen gegessen. Es waren trotzdem eben dreizackige Gabeln.
Ja, aber die waren doch eher kleiner. Ne? Also es waren jetzt nicht die Riesengabeln, die sie da hinter sich geworfen haben.
Ja, vielleicht, weil Duplos einfach auch ein bisschen kleiner sind.
Ja, maybe. Aber Ransom hatte die ja auch.
Ja, wollten sich anpassen, um die nicht zu shamen, die Duplos.
Ja, es war auf jeden Fall schon ein guter Move. Also es war schon eine Szene, die mir gut gefiel.
Ja, mir absolut auch. Und sie sind dann sehr, sehr froh, dass das alles vorbei ist. Und da sie aber pünktlich zur Kommandokonferenz auf Sternenbasis 25 und vor allen Dingen zur After-Show-Party da eintreffen wollen, glauben Sie, dass die Bemühungen dieser Reise es dann wert sein werden?
So, ne? Ich finde es gut, dass so eine Kommando-Konferenz eine After-Show-Party hat.
Ja, ich auch. Das hat mir sehr gut gefallen. ich war auch schon öfter, gerade während des Studiums, aber es gab danach auch noch so ein paar Gelegenheiten, war ich auf so schönen Konferenzen, wo man irgendwie den ganzen Tag dumm gearbeitet hat. Und das gibt schon geile Partys danach.
Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Menschen sich auf den Weg machen, um solche Dinge überhaupt zu tun. Also ich meine, warum sollte man sich sonst auf Konferenzen begeben? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch.
Meinst du, bei diesen großen politischen Konferenzen gibt es auch danach heiße Partys?
Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikerinnen heiße Partys feiern können, weil es gibt auch diese 4 Stunden Schlafgerüchte um Merkel. Meinst du, die geht dann noch auf eine Party, wenn sie nicht muss?
Ja, Merkel vielleicht nicht, aber Andi Scheuer zum Beispiel?
Ja, Andi Scheuer hat wahrscheinlich in seinem Leben nur Party gemacht, der hat noch nie Politik gemacht.
Aber er ist Politiker.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
So, Starbase 25. Erfindung von Lower Decks oder schon bekannt?
Schon bekannt.
Tatsächlich. Hast du es geahnt oder hast du es geraten?
Eine Mischung aus beidem. Also es gibt auf jeden Fall keine Fakten dafür in meinem Hirn.
Sie wurde allerdings auch noch nicht gezeigt. Es wird aber eine Anspielung gemacht in der TAS-Folge The Slaver Weapon. Wird erwähnt, dass ein Shuttle der Enterprise muss so eine Stasis-Box dahin bringen. Die wird aber von bestimmten Piraten in ein anderes System gelockt. Und zwar nicht Orion-Piraten, sondern Xinti.
Ach.
Da haben wir sie wieder.
Ne? Das sehen wir ja auch noch, ne?
Katzendinger.
Ja.
Xinti.
Wird ja noch einer durch das Bild laufen, wenn ich mich richtig erinnere. Auch genau. In dieser Folge mal wieder. Ne? Genau wie in der letzten Folge.
Sehr, sehr viele TAS-Anspielungen in dieser Folge tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen wirklich mal TAS gucken.
Das auch noch.
Ja, TAS auch noch. Interessanterweise wird die Starbase in TAS übrigens 25 und hier 25 genannt.
Ah, okay. Fehler? Ja.
Fehler oder?
Bewusste Evolution?
Wer weiß. Vielleicht sagen auch die einen so, die anderen so. Die Optik von Starbase 25 ist auf jeden Fall so ein bisschen nachgeahmt von Starbase 25, 6 aus 25. TOS, The Ultimate Computer. Hör auf zu singen, schön. Bitte.
Ja. Ich weiß nicht, warum Starbase aber Starbase 25 macht mir einen Ohrwurm. Ja, aber rede mal weiter.
Starbase 6 aus The Ultimate Computer sieht genauso aus, aber auch vor allen Dingen Starbase 47 aus der Buchreihe Star Trek Vanguard. Die ist auch auf dem Titel drauf und sieht exakt so aus wie diese hier. Also wir haben ja offensichtlich ein typisches Föderationsdesign für Starbases.
Mhm.
Und dann docken dann natürlich wieder Schiffe an, ohne Ende. Ne? Da konnte man wieder alles sehen, was so in der Star Trek-Geschichte irgendwann vorgekommen ist. Also wir sehen aus dem 22. Jahrhundert, warum überhaupt, weiß ich auch nicht genau. Das sind uralte andorianische Schlachtkreuzer.
Mhm.
Auf dem Schiff, auf der Station selber sehen wir nachher auch noch ein uraltes Schiff, aber dazu später mehr. Wir sehen einen Maquis Rider.
Mhm.
Zwei Parliament-Class-Schiffe, die kennen wir tatsächlich auch, glaube ich, nur aus Cupid Errant Arrow. Das heißt, das ist quasi auch wieder eine Selbstreferenz auf Lower Decks.
Mhm.
Zwei Daedalus-Class-Schiffe, die kennen wir auf jeden Fall auch aus Discovery.
Mhm.
Und Mariner sagt nachher noch, ja, ich bin übrigens von der Voyager D. Auch eine schöne Anspielung, ne? Tatsächlich. Die Voyager ist ja ein Prototyp, das heißt, sie hat noch keinen Buchstaben und ist 3 Jahre vorher aus dem Delta-Quadranten zurückgekehrt.
Und dann gibt's
ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es eine Voyager D gibt, ehrlich gesagt.
Aber es wird doch eine Voyager XYZ erwähnt, auch in der dritten Staffel. Moment, wo sind wir denn? 1, 2, 3, dritten Staffel von Discovery.
Ja, J.
Ist es nicht J? Ach ja, J. Mhm. Ach J. Mhm.
Ach J.
Ach J.
Ich überlege gerade, ob ich wieder Unsinn geredet habe und die Star Trek, die Voyager hat schon Buchstaben, aber war die nicht ein Prototyp?
Also es kommt mir auf jeden Fall, sie hat ja irgendwie zum Beispiel einen neuen Warp 12 kann. Also die hat ja schon neue Technik an Bord, ne?
Und sie ist kein Prototyp tatsächlich. Sie ist ein Forschungsschiff, Intrepid-Klasse, aber kein Prototyp. Ich hatte auch gedacht, dass sie heißt NCC irgendwas, also 74656, um nicht irgendwas zu sagen. Ich hatte schon im Kopf, dass es keine NX ist. Nee, kein Prototyp.
Aber auch kein Buchstabe.
Kein Buchstabe. Das heißt, es müsste noch. Ja, aber gut, die hätten ja auch, während die Voyager schon weg gewesen ist, hätten sie ja schon anfangen können, neue Voyagers zu entwickeln. Aber
das stimmt.
Gut, das sind trotzdem halt nur 8 Jahre oder 9 Jahre oder sowas für 4 Emanationen der Voyager. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mariner hat hier hochgepokert und verloren. Aber gut.
Aber gut.
Die Cerritos kommt auf jeden Fall dann später auf Sternenbasis 25 an. Da werden sie dann von Stationspersonal begrüßt. Ein Captain Anderson merkt sich, meldet sich, fragt dann auch, wie die Reise war. Freeman sagt, ja, aber anstrengend, dieser Dupla-Abgesandte, fürchterlich, ne, das ist so anstrengend mit denen, also
voll der Eiertanz, im Prinzip
wie auf Eiern Mann, laufen, ja. Ne, genau, fürchterlich. Und wir haben eine klassische Sitcom-Situation.
Ja.
Ich hatte es mir schon gedacht,
ja.
Weil man vorher ganz kurz hört, wie die Tür aufgeht.
Hm.
Der Dupla-Abgesandte steht hinter Freeman. Tja,
und man guckt in die Gesichter der Crew, die drumherum stehen und die versuchen irgendwie noch Schlimmeres zu verhindern.
Ja. Warum Shax nicht einfach Freeman umgetackelt hat, frage ich mich. Das wäre die Lösung gewesen.
Ja, maybe. Ja.
Ja. Gut. Im Hintergrund hört man nicht nur die Tür, sondern auch das knackende Herz des Dupla-Abgesandten. Knack. Er ist gebrochen und eine emotionale Abwehrreaktion passiert.
Mhm.
Er beginnt spontan sich zu duplizieren.
Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm.
Ja.
Ja.
Und deswegen er weiter sich weiter dupliziert.
Ja.
Und sich potenziert. Schade.
Ja.
Schade auch für die Cerritos, weil dann gibt es keine Undock-Erlaubnis an Station 25.
Und keine Party somit.
Exakt. Ja, zumindest Stand jetzt, ne? Also der Captain Anderson, ist ja relativ strikt da, ne? Und sagt, ja, dann halt nicht, ne? Wir sind
ja
nicht bescheuert.
Ja.
Der hat ein interessantes Regal hinter sich stehen. Hast du darauf geachtet?
Ich habe gesehen, dass es da ist und wusste, dass wir drüber sprechen werden, aber ich habe nicht drauf geachtet. Nee, ich hätte dann anhalten müssen.
Ich finde es total spannend, dass mittlerweile auch irgendwelche Rando Captains, die mal ganz kurz auftauchen, Regale haben, in denen Star Trek Memorabilia rumstehen. Also wir sehen hier Erinnerungsstücke an Amelia Earhart.
Mhm.
Gut, das könnte ein Verweis sein auf diese Voyager-Episode, ne? The 39ers.
Ja.
37ers, ne? Genau. Sehen wir eine mesoamerikanische Statue, die hatte tatsächlich Kirk immer wieder in seinem Quartier stehen.
Mhm.
Also irgendwie so ein so ein Götzenbild oder so. Und so ein Obelisk-Dings, auch das hatte Kirk immer wieder in seinem Quartier stehen.
Also hat er irgendwie mal einen Trödel von der Enterprise aufgekauft oder was?
Ja, offensichtlich. Ja. Oder da Kirk und Spock ja offensichtlich auf Station 25 auch waren, hat er mit denen irgendwie getradet oder so. Aber es ist wirklich spannend. Also in der ersten Staffel war das noch nicht so, dass jeder Rando irgendwelche Star Trek-Zeug hinter sich stehen hatte.
Ja, und man hätte ja sonst nichts in der Episode unterbringen können, deswegen musste man die Gelegenheit natürlich nutzen, ja.
Genau. Das war ganz wichtig, dass man diese Gelegenheit nutzt. Freeman gibt ihr Bestes, um diesen Dupla-Abgesandten dann zu beruhigen. Klappt so semi.
Bis gar nicht, würde ich sagen.
Genau. Der Abgesandte merkt dann und er glaubt, oh Gott, sie versuchen mich zu beruhigen. Das heißt, dass ich ihnen unangenehm bin.
Ja.
Plopp.
So. Und es geht immer so weiter.
Ja, genau, Freeman denkt dann, okay, offensichtlich ist es besser, gar nichts mehr zu sagen. Und der Abgesandte, oh nein, sie bestrafen mich jetzt schweigen. Plopp. Ja.
Schwierig.
Ja.
Aber schon noch witzig.
Das erinnert?
An was? Ja, so ein bisschen war das ja die Tribble-Situation, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, da wurden teilweise so ein paar Bilder gechannelt, die wir auch in The Trouble with Tribbles sehen. Also irgendwann, wenn Shax quasi so ein bisschen in Duplas verschwindet, dann hat das ein bisschen was auch von Kirk, der in Tribbles verschwindet.
Ja, ich habe irgendwie musste drüber nachdenken, ob wohl die Szene mit Tandy und Dings. Wo sie auf die Klappe da oben zu sich zu bewegen.
Rutherford.
Rutherford, dankeschön. Ob das eine Referenz ist, das kam mir irgendwie so seltsam vertraut vor. Aber
ja, könnte sein, dann wäre es alles so ein bisschen entgegengesetzt, ne? Also in der Klappe bei Kirk waren ja unfassbare viele Tribbles drin.
Als er die aufmacht.
Durch die Klappe, ja. Genau. Sie versuchen durch die Klappe zu entfliehen, den sich replizierenden Duplas. Und so ein bisschen im Gegensatz ist auch, dass ja in Trouble with Tribbles sie quasi die Tribbles von einer Raumstation erst bekommen.
Stimmt, ja.
An der sie angedockt sind. Und hier versucht die Raumstation alles zu verhindern, dass die Duplas auf die Raumstation rüberkommen.
Was ich auch ganz gut verstehen kann, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ja. Aber was final nicht geschafft wird, auch das muss man der Ehrlichkeit halber zugeben.
Stimmt.
Die Ehrlichkeit halber zugeben und sowas, das sind so Sätze, die ich mir jetzt aus den Trials geklaut habe.
Oh, das klingt so authentisch, so seriös, ja. so als würdest du einfach so, wie du bist, auch Politik machen.
Wir müssen auch ehrlich miteinander sein, dass die Duplas natürlich eine Gefahr darstellen.
Ja, aber was habt ihr denn in den letzten 16 Jahren gegen die Duplas unternommen? Hm? Nix? Nix habt ihr gemacht? Nix?
Ja, aber ich kann ja jetzt was machen. Das ist immer die Antwort. Außerdem haben wir nicht allein regiert. Moment, ich bin auf der Cerritos. So, auf der Brücke der Cerritos vermehren sich die Duplas jetzt weiter. Sehr zur Frustration von Freeman. Mhm. Die verliert ihre Geduld und fängt an, die Duplas wütend zu beschimpfen. Sagt, dass sie zu leicht verärgert sind. Und als sie das wütend sagt, wird ein paar Duplas auch wütend und rekombiniert sich.
An der Stelle habe ich mich dann schon gefragt, warum wurde die Sternflotte davon unterrichtet, dass die Duplas dieses Issue haben mit dem, abgesehen davon, dass offensichtlich ja der Abgesandte hier, der Botschafter, auch ein Persönlichkeitsproblem hat, wie er sich ja auch selber irgendwo zwischenzeitlich attestiert, ne? Dass er irgendwie an seinem Selbstbewusstsein arbeiten muss. Aber warum hat denn niemand übermittelt, dass es ein Heilmittel quasi gibt? Also dass man diesen Effekt rückgängig machen kann, dann hätte man sich das ja alles sparen können. Und dann hätte es auch gar nicht so viel Grund zum Embarrassment der Duplas gegeben, weil dann hätte man sie eigentlich sofort anbrüllen können und alles wäre wieder gut gewesen.
Das ist richtig, aber vielleicht ist einfach die Cerritos ein zu unwichtiges Schiff, um diese doch für die Duplas relativ gefährliche Methode zu erfahren. Also ich meine, die Duplas werden ja ein Interesse daran haben, dass Geheimdienste das nicht wissen. Oder?
Ich weiß nicht, aber dann könnten sie ja entspannter durch ihr Leben leben oder ihr Leben leben, weil sie dann halt nicht Angst haben müssen davor, dass sie sich duplizieren, weil dann wüssten sie, dass alle, die mit ihnen zu tun haben, sie dann einfach anbrüllen und dann ist gut.
Ja, aber es ist auch eine Massenvernichtungswaffe für die Duplas.
Ja, irgendwie schon, hast natürlich recht. Ja, ist die Frage, ob sie sonst
extrem
noch...
extrem beleidigen und dann schrumpft diese Bevölkerung irgendwann auf eins runter und den einen kannst du dann, keine Ahnung, grillen.
Ja, die Frage ist halt, wie viele von denen gibt es? Ne? Also ich meine, gibt es nur einen? Und der hat sich halt unendlich verdoppelt? Oder gibt es da verschiedene Individuen, die sich quasi dann mehrfach verdoppeln können oder nicht verdoppeln können? Also was voraussetzen würde, dass es halt eine zweite Reproduktionsmethodik geben müsste bei ihnen.
Oder die sind unsterblich. Und sind irgendwo gewachsen.
Aber dann
gäbe es... Ich weiß nicht, ob die Duplas Säugetiere sind.
Sie sehen nicht unbedingt so aus, ne? Sie haben schon was Blobbiges.
Ja, es können auch einfach Blobs sein, genau, die aus einer großen Verbindung zum Beispiel entstehen.
Wir wissen einfach, wir wissen, stimmt, Grüße an Odo, wir wissen einfach zu wenig über die Dupla.
Meinst du, wir sehen sie irgendwann nochmal wieder?
Ich würde es mir wünschen, weil ich fand sie sehr amüsant, aber ich vermute nicht.
Gesprochen wurden die übrigens von Richard Kind. Und den kennst du auch, den Schauspieler. Gib den doch mal gerne bei Google ein. Der hat ungefähr in jeder Comedy-Serie, die es gibt, schon mal mitgespielt. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch, dass er ihn großartig gesprochen hat.
Wie wird denn der geschrieben? Mit wie?
Kind.
Ah ja.
Ich hatte es mir fast gedacht. Richard. Ah ja, klar, sicher. Klar kenne ich den.
Ja, so. Jeder, der dieses Foto sieht, kennt diesen Mann. Der zumindest schon mal eine Comedy-Serie gesehen hat.
Ja.
Ich kann gerade noch nicht mal genau sagen, wo jetzt irgendwie.
Ich habe hier auf jeden Fall eine Serie gesehen, wo er viel drin spielt. Lass mal gucken gerade hier Serien.
Red Oaks zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hat allerdings zu wenig Leute gesehen, deswegen ist sie auch mittlerweile abgesetzt worden. Das ist so eine Serie über einen Freizeitclub quasi, in dem ganz viel Tennis gespielt wird und Golf und so.
Mhm.
80er-Jahre-Serie, also ist von 2014 bis 2017 gelaufen, aber 80er-Jahre-Serie.
Ja, Gotham natürlich, klar. Aber ich kenne ihn, glaube ich, noch von früher. Entschuldigung, ich musste das Gold kurz unterbringen, ja.
Curb Your Enthusiasm hat er offensichtlich mitgespielt, habe ich auch nie gesehen. Ich habe nur die deutsche Fassung quasi gesehen, also Pastewka.
Ist Chaos City die Serie mit Marty McFly?
Ja, mit Marty McFly, genau.
Michael J. Fox, die habe ich nämlich auch gesehen.
Ja, ist sie.
Genau. Ah, okay, vielleicht kenne ich ihn auch daher.
Bei Scrubs hat er auch eine wiederkehrende Rolle gespielt. Ja, also ihr kennt den Mann.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste ja so ein bisschen daran, also ich habe zwischendurch gedacht, dass der Dupla-Charakter eigentlich auch hätte von Woody Allen geschrieben werden können. Also ich finde, der hatte irgendwie so Anleihen.
Ja, aber wir sind ja schon glücklich, dass Woody Allen nicht im Star Trek-Kosmos irgendwelche Rollen bekommt, oder?
Ja, das stimmt allerdings.
genau. Richard Kind umso mehr, ganz, ganz toll gemacht und ich hab's sehr gefeiert, wie er ihn spricht und ich mag diesen Schauspieler allgemein sehr, sehr gerne. Ja, Freeman dann bemerkt, wie das funktioniert mit den Duplos und dem Beleidigen, gibt sie ihrer Crew quasi die Anweisung, so Leute, jetzt alle Duplos bitte beleidigen und schelten, während sie vorher irgendwie denen gesagt hat, bitte behandelt die möglichst, möglichst gut. So.
Und der Plan geht auf.
Genau. Genau. Freeman bekommt damit quasi die Kontrolle zurück. Die ganze Besatzung geht in die Offensive, lässt die Duplos schnell rekombinieren, bis sich die Brücke quasi vollständig rekombiniert hat und am Ende wieder ein Abgesandter steht. Der ist zwar jetzt wütend über die Art und Weise, wie er behandelt wurde und verlässt die Brücke in sein Quartier, aber alle dürfen wieder aufatmen. Freeman, Ransom, Shax und Dr. Tiana können sich auf die Party vorbereiten.
Was ich mich frage, ist, ob sie auch wirklich dann alle bekommen haben, weil die waren ja zwischenzeitlich dann wirklich überall auf dem Deck, auf dem Schiff, ne? Also auf verschiedenen Decks auch, ne? Also es bestünde ja schon noch die Möglichkeit, dass sie vielleicht nicht alle, aber naja, gut.
Die ganze Cerritos Crew hat mitgearbeitet bei der Beleidigungsnummer.
Okay, okay. Das können die halt.
Ja, und wir haben den Türsteher, auf den die Brückenoffiziere jetzt in der nächsten Szene treffen, schon gesehen. Aber trotzdem erzählen wir jetzt erstmal diese Geschichte zu Ende.
Ja.
Die werden nämlich im Einlass zu dieser Party gehindert. Freeman ist sehr schockiert, als sie das hört, dass sie nicht auf der Liste steht, weil sie ja gedacht hat, ey, ich bin hier die Packlet-Frau, die im großen Kampf mit The Riker zusammen die Packlets besiegt hat. Ich muss ja auf dieser Liste stehen, auch wenn die Cerritos ein kleines Schiff ist, California Class.
Hm? Ja. Ist aber nicht.
Nee, sie versucht wütend noch die anderen Kapitäne, die da irgendwie in der Reihe stehen, oder die Captains, sagt man besser, dazu zu bringen, für sie zu bürgen, aber die ignorieren sie einfach.
Ja. Also die stehen oben auf der Treppe, auf der Party, ne? Das ist so ein dieses, hey, hi, hier, wir sind da, kommt, können wir nicht reinkommen, hi. Ja.
Ransom schlägt vor, dass sie wahrscheinlich einfach gehen sollten, aber Freeman setzt noch zu einer umfeierten Rede an. Mhm. So, das ist mein Schiff und trotz der Tatsache, dass dieses Schiff im Status nicht so wichtig ist, sind wir immer noch Sternenflotte und wir sind immer noch wichtig, wir sind die Besten in dem, was wir tun und wir werden an der Party teilnehmen.
Gute Rede. Mit
Zitaten wie, meine Mannschaft handelt genau wie die von Picard und jeder andere. Ich verdiene mehr Respekt. Ich habe einmal die Enterprise aus dem Raumdock eskortiert. Verdammt nochmal.
Ja.
Ja. Gut. Bevor wir den Ausgang dieser Rede besprechen, gehen wir in die nächste in den nächsten Handlungsstrang.
Ja. Was jetzt Rutherford und Tandy machen? Nee.
Nee, Bäumler und Mariner.
Ach was. Rutherford und Tandy am Schluss? Ist ja interessant.
Ja. Ja, weil die mit im Prinzip allem anderen nicht so richtig viel zu tun haben, außer dass sie halt mit den Umwelteinflüssen leben müssen.
Ich verstehe. Okay, bitte.
Also wir gehen in den Haupthandlungsstrang, so kann man schon sagen. Ja. Ne? Boimler und Mariner machen endlich mal wieder was zusammen.
Ja.
Ne? Haben wir in dieser Staffel noch gar nicht gesehen, glaube ich.
Nee.
Mariner und Boimler stapeln nämlich Kisten in der im Hangar.
Ja. Sokoban.
Sie träumen davon, auch an dieser Party teilzunehmen.
Ne? Mhm.
Es ist auch so ein Stück weit die zweite Star Trek-Referenz an so ein Ding, was eigentlich in fast jeder Folge passiert. Ne? Auf dem Hangardeck tragen im Hintergrund irgendwelche Leute Kisten rum und stapeln die rum. Ne?
Und man fragt sich immer, wo kommen sie her, wo sollen sie hin? Was, also ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätte die Enterprise alle 2 Minuten irgendwo angedockt oder so. Ne? Also es ist so, naja, mein Gott, man stapelt halt Kisten hin und her.
Ja, bei Discovery übernimmt das zumindest so ein Robo-Gabelstapler.
Stimmt, ja.
Und
ja, auch hier
was
ist
mir auch aufgefallen ist, bei DS9, wo es ja wirklich Verkehr geben sollte,
ja,
sieht man nie irgendwie in Kisten schleppen. Die stehen immer nur rum.
Stimmt.
Und O'Brien scannt die und guckt, was drin ist.
Ja, stimmt. So. Der typische Geste, ja. Ja.
Ja. Naja. Du wolltest auch gerade noch eine Frage stellen, glaube ich.
Ich habe mir nur gerade kurz Gedanken gemacht, was es überhaupt für, also warum es diese Notwendigkeit von Kisten überhaupt in diesem Umfang gibt, wo wir ja Replikatoren haben, also was alles in den Kisten drin ist, was nicht replizierbar ist, aber das würde das Fass im Zweifel auch sprengen hier. Vielleicht sind es Fässer.
Ja, Replikatoren und die können ja beamen. Und zwar schon ziemlich gut. Also warum, naja.
Ja. Whatever. Beam verbraucht Energie. Replizieren auch.
Das stimmt. Das stimmt. So. Weil Mariner und Boimler halt Ensigns of the Cerritos sind, wird es mit der Party da nicht funktionieren. Wenn Boimler allerdings jetzt noch Lieutenant auf der Titan wäre, also Lieutenant Junior Grade war es ja, aber wenn er das noch wäre, dann wäre das natürlich was ganz anderes.
Aha.
Genau. Mariner hat eine Idee. Sagt, hallo, das ist dein Klon. Die Titan ist ganz woanders. Gib dich also einfach als William aus und geh auf die Party. Mit mir als dein Plus Eins. Deal?
Und Boimler ist sofort begeistert von der Idee und sagt, hey, ja, klar, ich rufe den Klon sofort mal an und frage ihn, ob er Bock hat, ob er einverstanden ist. So.
Das war tatsächlich der erste Gag, über den ich laut lachen musste, als Mariner sagt, nein, was für eine bescheuerte Idee. Und er sagt, ja, stimmt, das hat recht. Ich habe nicht drüber nachdenken, war eine bescheuerte Idee.
Ja, fand ich Szene auch ziemlich gut.
Ja, sie machen sich dann ausgehfertig.
Mhm.
Mit einer schönen Referenz. Die Frage, sollen wir unsere Scans anziehen?
Das sind
ist dir aufgefallen?
Sind das diese Dings, hier diese schicken Uniformen für besondere Anlässe?
Ja, nicht so richtig. Die schicken Uniformen sind halt die Paradeuniformen, aber Scans sind, es ist ein Kunstwort,
ja,
aus zwei Begriffen, nämlich Shirts und Pants. Das sind diese Kleider, die in TNG in der ersten Staffel immer mal wieder getragen wurden.
Ah, okay.
Und die hat Boimler da auch kurz in der Hand. Ne? Also so, sollen wir die tragen?
Ach, das habe ich gar nicht gecheckt. Sagt, ja, okay.
Ich glaube, Mariner antwortet auch, nö, die trägt jetzt keiner mehr.
Geil, okay. Nee, das habe ich nicht mitgeschnitten.
Ich fand es ja eine ganz interessante Idee, dass die da in TNG in der ersten Staffel tatsächlich versucht haben, irgendwie alle in diese Scans zu packen.
Hm. Ja, mein Gott.
Aber es sah schon ein bisschen bescheuert aus, das stimmt schon.
Ja, das ist ja dann auch schon eine Weile her dann vermutlich,
ja,
warum auch Boimler immer da auf die Idee kommt.
Ja, aber ich meine, warum nicht? Also vielleicht auch das, also vielleicht kriegen die auch nicht so richtig mit, was Mode ist.
Ja, und vielleicht gibt es auch, ne, ich meine, wenn man jetzt halt irgendwie Uniformen trägt in multiplen Möglichkeiten, so dann hat man ja auch nicht so viele, ne? Also dann,
ja,
weiß ich nicht, ja, hat man halt diese albernen Paradeuniformen, die es ja auch in offensichtlich mehreren Generationen gibt und mehreren Farbgebungen.
Ja, wobei, ich meine, wir haben ja bei Discovery gesehen, dass sich Burnham da eine Uniform hat replizieren lassen. Das heißt, eigentlich müsst ihr ja in der Datenbank jede Uniform, die es gibt, müsst ihr ja machen können.
Stimmt, ja. Aber es ist halt so die Frage, was ist jetzt irgendwie, was ist trendy, um damit auf eine Party zu gehen, so, ne? Also, wenn du Dresscode Uniform hast, was nimmst du dann irgendwie, was nimmst du dann, damit du irgendwie dich cool gekleidet fühlst?
Ja. Ja, und wahrscheinlich sind auch ein paar gesperrt, ne? Also, du kannst ja wahrscheinlich nicht einfach eine Captain's Uniform replizieren lassen.
Nee.
Das ist wie bei dem Kopierer mit der VG Wort und so und kein Geld kopieren.
Hast du eigentlich mal versucht, Geld zu kopieren, Andi?
Ich rede nicht mehr drüber. Sie bekommen dann gerade von der Brücke noch eine Meldung zum Umgang mit den duplizierenden Dublers, ne? Also hier bitte nicht beleidigen und sowas. Und da sagt Mariner, ja, lass das Chaos nutzen, um sich schnell auf die, um uns schnell auf die Station zu beamen. Sie spricht den Satz Chaos on the bridge. Chaos on the bridge is a good opportunity to overload the transporter buffer oder sowas. Ne?
Mhm.
Anspielung?
Voyager, Chaotica?
Nee, Chaos on the Bridge war ein Dokumentarfilm von William Shatner.
Ach echt?
Ja, über dies, die erste Staffel TNG.
Ach geil.
Als Gene Roddenberry nämlich entmachtet wurde und die das Franchise gerade keine leitende Hand quasi hatte, da ist dann nämlich ziemliches Chaos ausgebrochen.
Ah, so. Interessant.
Ja. Aber mit Gene Roddenberry wäre es halt auch nicht gegangen. Also man kann sich diesen Film eigentlich ganz gut angucken. Die Dokumentarfilme von Shatner sind halt immer so ein bisschen zu viel Shatner, aber grundsätzlich ist es ganz spannend. Also Chaos on the Bridge hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Damit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe.
Doch, bestimmt.
Ja, wahrscheinlich habe ich den gesehen.
Da sind auch diese klassischen Szenen drin, wie Stewart sich darüber lustig macht, dass sie ununterbrochen sich hin und her schmeißen müssen.
Es ist,
um diese, ja, diese
Vorsicht, Anomalie.
Genau.
Ja.
So, aber die schaffen das dann auch, ne? Mariner und Bäumler, die beamen runter.
Ich fand es bemerkenswert an der Stelle übrigens, dass das wollte ich mal gerade kurz sagen. Also ich mochte die Chemie zwischen den beiden sehr, so, aber ich fand es bemerkenswert, dass Bäumler da sofort an Bord war. Also dass der da nicht irgendwie sowas gesagt hat wie ja, I don't know, weiß nicht. Hat er sich jetzt damit abgefunden, dass der andere Karriere macht und er jetzt mal auf die Kacke hauen kann oder was? Also der alte Bäumler hätte.
Der ist Fanboy, der will unbedingt auf diese Party. Und zwar heftiger Fanboy.
Also aber das ist ja, das ist, aber es ist ja verboten. Also er macht ja da was Verbotenes und er protestiert nicht ein einziges Mal. Also normalerweise hätte doch Mariner ihn überzeugen müssen, oder?
Ja, ich glaube, der hat das Argument sofort gekauft. Also weiß auch, dass die nicht viel mitbekommen, wenn die da irgendwie die ganze Zeit rumlaufen und ja.
Also das, aber im Protokoll wird stehen, dass sie von der Station gebeamt sind, von der Station, vom Schiff gebeamt sind auf die Station.
Nee, Mariner sagt doch da extra irgendwas von, ja, Überladung im Transporterpuffer oder sowas. Dass sie kennt auf jeden Fall Tricks, warum man dann das Beamen nicht mitbekommt.
Okay,
das habe ich. Und wer wird fragen, wo sind eigentlich Ensign Mariner und Ensign Bäumler?
So, ja, das
interessiert keinen.
Hinten raus interessiert es ja tatsächlich offensichtlich keinen. Das fand ich auch noch ganz bemerkenswert. Es ist so, ah, hi, ja, cool. Ihr seid alle hier, ja, gut, ja, ja. Pff, wird nicht hinterfragt.
Genau. Ja, also wir sind auf Star Trek, wir sind bei Star Trek Lower Decks. Wo waren wir nochmal stehen geblieben?
Wir sind sehr auf Star Trek. 25. Alter, ja. Alter, bist du auf Star Trek?
Auf Starbase 25 gibt es natürlich eine Quarks-Bar.
Klar. Das stellt Mariner auch begeistert fest.
Ja, genau. Zumindest seit Mariner nicht mehr da lebt, ist die dann irgendwann entstanden. Das heißt, auch Mariner hat offensichtlich auch mal auf dieser Starbase gelebt.
Ja. Und es wird zu einem Running Gag irgendwie, ne? Es ist so.
Ja, und ich mag's, dass in dieser Staffel dieser Mythos Mariner quasi in jeder einzelnen Folge extrem gefüttert wird.
Ja, mein Gott. Mittlerweile glaube ich, dass sie schon zwei Leben hat leben müssen, bei all dem, was sie da schon erlebt hat.
Ja, oder sie ist der Reisende oder so. Also irgendwie, irgendwas kommt da ganz am Ende so. Oder es war alles nur ein Holodeck-Programm von Riker. Keine Ahnung. Eigentlich wäre das die perfekte Auflösung in der letzten Folge Lower Decks. Riker kommt in Realo aus dem Holodeck und sagt, boah, das war ein stranges Programm.
Ja. Boah, wäre das bitter.
Ja? Es ist ganz bitter, wenn eine Serie so endet.
Ja.
Das
reißt Wunden auf. Ja,
Quarks. Wir sprechen über Quarks.
Ja.
Wir kannten bis vorletztes Jahr einen einzigen Standort, ne, von Quarks, nämlich auf Deep Space Nine. Und jetzt haben wir schon Quarks gesehen. Auf FreeCloud bei Picard.
Ja.
Auf Quaylor 2 bei Lower Decks. Und jetzt auch Starbase 25.
Und auch auf der Erde, oder?
Nee. Meine ich nicht.
Ist da nicht,
obwohl,
ist da nicht in der allerersten Folge Picard schon sowas zu sehen? Oder war es die zweite?
Das kann sein. Das kann sein.
So ein Quarks-Schild?
Das kann aber natürlich auch nur Werbung sein für die Bar auf FreeCloud, aber es kann wirklich sein, dass da auch sogar auf der Erde ein Quarks ist. Ja, aber ich möchte noch eine Anspielung machen. Er hat ja auch nicht nur Bars in dieser Zeit.
Ein Mond zum Beispiel?
Nee, er hat noch andere Beschäftigungsfelder. Hast du wahrscheinlich nicht gemerkt. Wir kommen da später zu. Ganz okay. Am Ende dieses Podcasts quasi.
Bleibt dran und schreibt es in die Kommis, ob euch das gefällt. Lasst ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke.
Meinst du, die Leute mögen das, was du gerade tust?
Nee, bestimmt. Ja, voll. Das ist doch, das ist Community Building und so.
Eigentlich zweifle ich auch nicht. Eigentlich mögen die Leute alles, was du tust.
Ja, eben. So,
Mariner führt Bäumler durch die Station und dann bemerkt sie aber ein mysteriöser Tellarite und er funkt jemanden an und sagt, oh, Mariner ist da, beziehungsweise er sagt, glaube ich, Becky.
Ja.
Dieser Tellarite hat übrigens einen klingonischen Kommunikator aus Star Trek 3. nur als Nebenkommentar.
Okay.
Warum auch immer. Ja. Bäumler und Mariner betreten dann einen Laden und werden sofort von einem sogenannten Mizarianer namens Malvis konfrontiert. Und er hält sofort eine Waffe auf sie. Mhm. Das ist aus doppeltem Sinne spannend, weil wir jetzt entscheiden müssen, ist das hier ein Fehler oder ein Stilmittel? Denn Mizarianer kennen wir tatsächlich aus TNG und die sehen auch exakt so aus. Das ist die Folge Allegiance, die kommen aber noch in anderen Folgen vor, aber Allegiance spielt einer die Hauptrolle. Und das Witzige an der Zeichnung in Allegiance ist, Mizarianer sind so friedlich, das sind so eine pazifistische Spezies, dass ihr Planet ständig erobert wird, weil sie keinerlei Gegenwehr leisten.
Okay, ja.
Und dieser Mizarianer hier ist nicht nur verschlagen, wie wir später sehen, sondern auch sofort aggressiv und hält sofort eine Waffe auf die. Also ist das ein Stilmittel, also eine Übertragung ins Gegenteil, ne? Oder ist das ein Fehler?
Oder Evolution. Es ist ja Zeit vergangen. Also vielleicht nicht Evolution, aber es könnte ja ein Learning gegeben haben aus der Vergangenheit.
Hier Butterfly-Effekt und sowas. Ne? Die TNG-Crew war in Allegiance bei den Mizarianern und die haben gemerkt, okay, so läuft das nicht. Und seitdem sind die Mizarianer einfach komplett ins Gegenteil umgekehrt.
Also war die Enterprise der Butterfly.
Ja. Genau. Dabei sprechen wir von Butterfly eigentlich mehr von Voyager.
Stimmt. Oh Gott.
Ja.
Auch das
war unser Deep Cut für diese Folge.
dann sage ich jetzt auch nichts mehr.
Ja.
Übrigens eine der Figuren, über die wir nie reden, ob sie nochmal irgendwo drin auftauchen sollen könnte.
Komisch.
Ja, könnte auch im Picard doch irgendwie nochmal durchs Bild fliegen.
Könnte auch daran liegen, dass diese Schauspielerin diverse private Probleme hatte. Wir werden sehen. Malvis Laden. Wir sprechen über den Mizarianer Malvis und seinen Laden.
Ja.
Der war wieder voll von Star Trek-Geschichte. Es ist eine dieser vielen Aufzählungen, die ich mittlerweile machen kann. Ich liebe es weiterhin. Ich möchte nicht so wirken, als wäre es irgendwie nervig. Ich liebe diese Detailverliebtheit. Es ist großartig, aber 3D-Schachspiel, ein Toast-Recorder, wir sehen Tribbles, wir sehen nur vulkanische Lirpa, wie aus Amok-Time zum Beispiel. Dann sehen wir verschiedene Gewehre, einerseits die Gewehre des späten TNGs und DS9, andererseits so ein Voyager-Kompressions-Phaser-Gewehr, wie zum Beispiel in Caretaker oder Equinox oder Message in the Bottle. Wir sehen das offene Hemd, das Riker in der TNG-Folge Angel One trug. Und noch so eine Robe, die Riker auch getragen hat in Nemesis. Wir sehen ein Buttlet und wir sehen die Unterseite von Nomad aus der Episode Second Contact aus Staffel 1 von Lower Decks. Da sehen wir da haben wir die Unterseite gesehen und jetzt sehen wir die Oberseite von Nomad, also dieser Sonde. Ich bin Nomad von TOS.
Crazy.
Es ist so krass. Also du hast einen kleinen Schwenk durch diesen Laden und mittlerweile gehen die wirklich immer so Full Kanon. Da, keine Ahnung, drei Leute gehen auf Memory Alpha und gucken, was können wir da alles reinstellen? Und Rikers Hemd geht bestimmt immer. So.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da muss ich natürlich auch irgendwie zwischenzeitlich mal fragen, wie kann es zu solchen Ansammlungen von Dingen überall, wo die hingehen, kommen. Ne? Also es ist ja schon auch so ein bisschen, also ein bisschen in den Haaren herbeigezogen ist es dann schon irgendwann. Also es ist jetzt eigentlich nur noch wegen des Running Gags irgendwie so ein Stück weit. Sobald ein Regal oder irgendein Lager oder ein Geschäft zu sehen ist, ist klar, dass da halt irgendwie 300 Sachen drin stehen. So, aber ob das jetzt noch...
Ja, aber warum? Also ja. Ich meine... Riker ist der absolute Popstar. Wir müssen uns vorstellen, Riker ist der bekannteste, vielleicht einer der bekanntesten Starfleet-Offiziere, die es gibt. Und dementsprechend ist er natürlich auch Role Model und richtiges Model. Das heißt, alles, was der trägt, wird auch bekannt und dann steht es halt auch in allen möglichen Läden. Hm. Und deswegen ist im Prinzip nur eine einzige Sache schwierig in diesem Laden, nämlich Tribbles. Die würde ich mir nicht in irgendeinen Laden stellen.
Ja, zumindest wenn sie leben, ja. Das weiß man ja nicht so ganz genau bei dem, genau, den man da sieht. Ja, okay, du hast einen Punkt.
Ja, und Nomad vielleicht auch nicht, weil es irgendwie dieser Computer doch irgendwie sowas wie eine Massenvernichtungswaffe ist. Aber gut, vielleicht ist es ja auch nur ein Modell von Nomad.
Auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, wer stellt sich sowas dann zu Hause hin? Aber naja, gut, das ist eine andere Frage.
Es gibt auch Military Dudes, die irgendwelche Modelle von Atombomben zu Hause stehen haben.
Ja, ich weiß. Ja, du hast schon recht.
Ja, Melvus ist sauer, ne, weil Mariner ihn wohl auf City Alpha 4 zurückgelassen hat. Wie ist das? Khan wurde auf City Alpha 5 zurückgelassen, ne?
Ja, auf 6? Nee. Achso, nee. Moment. Sollte er auf 4 und ist auf 5 gelandet? Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, er ist auf 6 gelandet und sollte auf 5.
This is City Alpha 5. Oder 4?
Oder, nein, nicht 6 auf jeden Fall, du hast schon recht.
Leute, wie war das nochmal? Also Malvus sagt, Mariner hat ihn auf City Alpha 4 zurückgelassen. Und was sagt ihr? Khan auf 5 oder auf 4? Ich meine auf 5. Naja, wir werden es jetzt nicht lösen können, außer du googelst gerade. Ich erzähle aber an dieser Stelle auf jeden Fall weiter. Mariner sagt natürlich, nein, niemals habe ich irgendwen zurückgelassen. Und Bäumler, naja, außer mich. Auf Rubicon 3, auf Axelus.
Ja, der hat einen Punkt natürlich, ne?
Genau. Rubicon 3 kennen wir tatsächlich. Da wäre Wesley fast mal hingerichtet worden, TNG-Episode Justice, weil er auf Blumen getreten ist.
Entschuldigung, ich lese gerade.
Ich habe dir gerade die tolle Geschichte erzählt, wie Wesley fast hingerichtet worden ist. Wie kannst du dann plötzlich lesen? Also,
ja, du hast recht, die Geschichte ist ganz, ganz toll. Also, das war auch eine große Folge. City Alpha 5 ist Khan drauf gewesen. Und CT Alpha 6 explodiert und hat damit die Umlaufbahn von CT Alpha 5 verschoben.
Sodass der wie CT Alpha 4 ist.
Von 4 wird ja gar nicht mehr geredet.
Okay, gut. Also ich hatte recht mit CT Alpha 5 und du hattest recht mit CT Alpha 6. Und
CT Alpha 4 spielt bestimmt auch eine Rolle.
Genau, Melvus ist von Mariner auf City Alpha 4 zurückgelassen worden, okay. Ja, Axelus weiß ich übrigens nicht. Wenn du jetzt gerade mal da bist, dann kannst du mal Axelus eingeben. A-X-I-L-U-S. So. Weil die Geschichte von Rubicon kennen wir, aber die Geschichte von Axelus kennen wir nicht.
Warte, ich.
A-X-I-L-U-S. U-S.
Da kommt die Doppler-Verwirrung. Doppler, tja.
Okay, also das ist offensichtlich ein unbekannter Planet im Gegensatz eben zu Rubicon 3,
ja,
wo wir ja in Justice waren. Ich habe die Episode übrigens gar nicht so schlecht in Erinnerung, die Justice-Episode. Es war halt ein bisschen abstrus, aber ich fand den Gedanken ganz schön, dass wir so eine Zivilisation haben, die super gut funktioniert, aber in der es halt unglaublich harte Regeln hat.
Ja, es ist natürlich, es ist halt wieder so eine typische Philosophie, Soziologie, was auch immer, Episode, ne, wo man sicherlich auch, also wo wir sicherlich auch ganz, ganz spannende Dinge rausholen. Also nicht, dass wir tolle Sachen aus Sachen raus, aber ich glaube, wir würden uns darüber gut unterhalten können, was das Grundthema dieser Episode ist. Das stimmt schon.
Genau. So, Bäumler und Malvis können sofort bonden jetzt, ne, mit dieser Information. Beide sind schon mal zurückgelassen worden. Aber dieses Bonding zwischen den beiden will Mariner jetzt sofort nutzen und fragt Malvis einfach mal, wo die Party ist. So. Witzige Wendung, wo kam das jetzt her? Ne?
Ja, aber berechtigt völlig.
Ja, und da ist Malvis dann plötzlich wieder ganz Herr seiner Spezies und sagt, ja gut, klar, sage ich euch, wenn ihr mir kurz beim Verladen helft. Und was sollen sie verladen? Kisten bestehend aus Schaumbadmischung in Flaschen in der Form von Lieutenant Commander Data.
Natürlich.
Natürlich.
Klar, was sonst?
Ja, auch der ist offensichtlich ein Promi. Ne?
Zu Recht, ich möchte ich sagen.
Er ist seit zwei Jahren tot.
Ja.
Ich meine, er ist seit zwei Jahren tot jetzt, ne?
Also wie lang weiß ich nicht, aber er müsste tot sein, ne?
Zwei Jahre nach Nemesis, also zumindest gefühlt tot. Wir wissen ja, im Endeffekt ist er noch in irgendeinem Musterpuffer.
Ja.
Aber
wir haben ihn alle sterben sehen.
Ja. Bäumler besteht dann darauf, dass da auch ein paar Lore-Figuren dabei sind. Ne? Und tatsächlich, wenn man ganz genau anguckt, Standbild, die Figur, die er in der Hand hat, grinst auch.
Ach echt?
Ja.
Geil.
Alle anderen gucken gleichgültig, wie halt Data guckt, aber die, die in der Hand hat, grinst und tatsächlich war es eine Lore-Figur.
Ja. Geil.
Auch das Data Bubble Bath ist übrigens eine Anspielung. Das gab 1996 veröffentlicht, gab es ein Lizenzprodukt, das Borg Bubble Bath.
Was?
Es war tatsächlich genau so eine Figur, der du den Kopf abknicken konntest und dann konntest du da so ein Badezusatz rausschütten.
Moment, und die Figur war ein Borg? Also während sonst irgendwie Einhörner und Barbies und ich weiß nicht was, bunte Dinger am Badewannenrand wahrscheinlich stehen, kannst du da einen Borg dir hinstellen?
Ja.
Und hat es das?
Ganz ehrlich,
ja?
Ich hätte ihn gern gehabt.
Hat das Badewasser dann wenigstens irgendwie schwarz oder sowas oder blutrot gefärbt?
Das weiß ich leider nicht. Kriegt man die irgendwo noch?
Wie hieß es denn? Borg Bubble Bath?
Ja, Borg Bubble Bath, genau, so hieß dies. Borg Bubble Bath. Ja, also man sieht ganz viele Fotos, wenn man Borg Bubble Bath
tatsächlich
eingibt. Es ist, glaube ich, auch noch Locutus übrigens. Und man kann es kaufen.
Factory auf Lager, sealed. eBay.
Ja.
Ernsthaft?
Oh, verschicken. Will ship to Germany. So, buy it now.
Ding, ding, ding. 25 US-Dollar. Das ist ein Schnapper.
Das stimmt gar nicht. Das sind 11.
Echt? Ich bin bei 25.
Seller has not specified shipping options to Germany. Naja.
Aber steht hier irgendwas mit the reseller don't accept returns. Steht hier irgendwas shipping cost.
Ich hab's soeben gekauft.
Was? Ernsthaft? Please read carefully. Hast du das gemacht?
Jetzt sagt er, schippt doch nicht nach Deutschland. Ah. Verdammt. Okay, wir brauchen es.
It's fully licensed and dated 1996. Also das ist, die sagen wirklich, es ist tatsächlich das Originalding aus 1995, was die verkaufen. Das ist ja verrückt.
Ich check's nicht. Der schreibt auf seiner Seite, dass er nach Deutschland verschickt. Aber wenn man es dann weiterklickt, dann verschickt er nicht mehr nach Deutschland.
Ist das nicht fake? Ganz ehrlich.
Warum?
Du bist so gutgläubig.
Also. Borg. Bubble. Bath. Entschuldigung, ihr müsst da jetzt gerade durch. Wir müssen sowas kaufen hier. Shipping. Free International, nee, ich will nicht Free International Shipping, ich will einfach International Shipping haben. So, 96er Star Trek Borg Scented Bubble Bath Still Sealed. Ach so, ach, das Shipping kostet $53.
Ich habe hier eins mit $26 Shipping.
Ähm, Leute, wenn ihr auf der FedCon seid und das ist schon angekommen, dann machen wir eine Schaumparty.
Sign in to check out. Okay, was passiert jetzt, wenn ich hier...
Genau, kauft das von unserer Kohle hier.
Von eurer Kohle, meint er.
Von eurer Kohle, von eurer Patreon-Kohle. Kaufen wir jetzt das Borg Bubble Bath.
Ich hab einen eBay-Namen vergessen.
Also, ich bin großer Fan und freue mich darauf. Ah, das ist zu First Contact ist das rausgekommen. Das steht unten auf dem unten auf der Tube drauf.
Ja.
Star Trek First Contact Scented Bubble Bath.
Ich bin Fan. Ich bin so lange nicht mehr auf eBay gewesen, dass jetzt muss ich hier 3000 Sachen machen.
Während du das machst.
Ich kann es aber tatsächlich.
Ich gehe schon mal weiter.
Ja, ich könnte es jetzt tatsächlich kaufen, glaube ich. Also ich könnte es für 12 Euro kaufen und für 12 Dollar kaufen. Plus, also es sind insgesamt 52 Dollar, also irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro.
Es gibt noch andere Angebote. Klick dir noch ein bisschen weiter. Du kriegst da jetzt eins gekauft. Und ich erzähle in der Zeit weiter, was in dieser Folge passiert ist. Entschuldigung, Leute, wir mussten kurz diesen Ausflug machen, weil es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Borg Bubble Bath jetzt bekommen.
Why? Egal.
Ja. Because. So. Mariner. Ja. Wir werden es auch nicht aufmachen. Es wird sehr viel wert werden. Wir werden dadurch sehr viel. Das ist das neue Bitcoin.
Ja, nein.
Mariner und Bäumler fahren auf jeden Fall die Ware ins Lager und streiten sich dabei. Und das ist tatsächlich mal eine relativ ernste Szene in dieser Folge. Denn im Endeffekt streiten sie sich ja um eine wirklich wichtige Nummer. Wer hat hier eigentlich wen verlassen?
Ja, und es ist halt die Diskussion, die sie eigentlich hätten sofort führen müssen. Ne? Also es ist eine längst überfällige Diskussion im Prinzip, ne?
Diese Du hast mich verletzt Nummer, ne? Das gibt der Beziehung echt so ein bisschen Gravitas und ich finde es schön. Und ich hoffe tatsächlich, also wir sind jetzt hier so nach die erste Staffelhälfte ist vorbei, aber ich hoffe wirklich, dass nicht alles wieder gut ist am Ende der Folge, auch wenn es ein bisschen den Anschein hat. Ich hoffe, dass diese Tiefe, die hier in diese Beziehung reingelegt wird, dass die uns noch verfolgt, noch ein Stück weit.
Ja, ich kann es mir aber schon vorstellen.
Ja. Glaube ich auch. Weil Mariner ist, ist nachtragend.
Ja, ja, also keine Ahnung. Wir haben ja auch schon irgendwie über sie gelernt, dass sie nicht so viele Freundschaften schließt. Ne? Und dass das offensichtlich schon auch eher eine Ausnahme ist, dass sie Leute an sich ranlässt. So, ne? Und,
ja, gut, aber bis auf den Klingonen in Envoys damals. Ne?
Amen. Ja, es ist vielleicht auch ja zwischenzeitlich in den Jahrzehnten dazwischen.
Mhm, ja. 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 Wir wissen immer noch nicht genug über Mariner. Wir müssen weiterhin mehr erfahren.
Aber ich glaube, das ist halt Absicht.
Ja, klar, es ist Absicht.
Ja.
Und es hält uns bei der Stange tatsächlich. Also wir sind angefixt von Mariner und jetzt müssen wir weiterhin Drogen bekommen. Apropos. Die Polizei kommt. Und zwar von hinten. Sie verfolgt jetzt Mariner und Bäumler. Mariner ruft sofort Malbus an. Und der sagt, ja, viel Spaß, da sind nämlich klingonische Disruptoren unter den Schaumbadflaschen. Von wegen Pazifist.
Mhm.
So, Mist. Wie lösen wir das Problem jetzt? Es gibt die Bäumler und die Mariner-Lösung.
Mhm.
Bäumlers Lösung ist, ja, lass den Beamten die Wahrheit sagen. Und Mariners Lösung ist, Gas geben. Und da sie am Steuer ist, wird Mariners Lösung genommen. Sie rasen durch das Casino, den Friseursalon, das Bekleidungsgeschäft, über die Promenade. Da versucht Mariner noch Zivilisten und Ladenständen irgendwie auszuweichen. Bäumler schreit die ganze Zeit. Sie macht im Endeffekt einen U-Turn-Manöver, was zum Absturz eines dieser Sicherheitscards führt. Die fährt eine Treppe hoch, stürzt in den Hangar. Und ein Polizeiwagen verfolgt sie immer noch. So, diese Verfolgungsjagd, an was hat die dich erinnert?
An ungefähr jeden Film aus den 90ern.
Mhm. Es ist aber vor allen Dingen ein 80er-Film, der hier angespielt wird.
Ach echt?
Mhm.
Die Hard. Ich weiß es nicht.
Blues Brothers.
Ach echt? Ah.
Ja.
Ah, witzig.
War sehr, sehr viel Blues Brothers drin. Aber natürlich wieder verbunden mit Lower Decks Kram, und Lower Decks Kram heißt vor allen Dingen Star Trek Anspielungen. Und da fallen zum Beispiel diese unfassbar vielen Aliens darunter, die wir auf der Station gesehen haben. Wir haben gesehen Bullianer, Lurianer, Andorianer, Tellariten, Vulkanier, Gorn, Benziten, also ziemlich alles, was jemals in TNG vorgekommen ist.
Ja.
Und sogar die Fischpeople, ne? Die Antedians aus der TNG-Episode Manhunt.
Mhm.
Ja. Und wir wissen, Antedians sind keine Menschen.
Mhm.
We're not people. Wir sehen auch noch ein paar Akkadianer. Ja, so habe ich auch geguckt.
Mhm.
Akkadianer sind ist eine Spezies, die man nur in der Federation Council-Szene in The Voyage Home kennt. Also es gibt ja in The Voyage Home gibt's ja diese große Federation Council Szene, ja, wo ganz, ganz viele Spezies im Hintergrund sitzen,
ja,
auch unter anderem diese diese Centaur-Spezies oder sowas, und da sind auch die Akkadianer.
Okay.
Ja. Wir sehen auch einen Typen, vielleicht die schönste Anspielung dieser Folge, der in so einem Captain Pike Wheelchair sitzt.
Ja.
Ne? Also so einem Rollstuhl.
Den sie erstmal etwas umständlich umfahren müssen, ja.
Genau. Also wir haben auch solche Rollstühle schon gesehen in Lower Decks, ne? Zum Beispiel in Much Ado About Bäumler. Aber der sah irgendwie, hatte ich nicht gewundert, dass der gar nicht wie Captain Pike aussah?
Ja, der sah gar nicht wie Captain Pike, das stimmt. Ich hab auch gedacht, irgendwie, das ist halt eine, weil also Captain Pike hat ja zu dem Zeitpunkt auch, also ist ja durchaus ein Stück weit entstellt irgendwie, ne? Also es ist ja auch im Gesicht.
Captain Pike ist ein Stück weit tot in dieser Zeit.
Also nein, ich meine, als er in diesem Wheelchair sitzt, kann man seine Originalgesichtszüge ja nicht mehr so richtig gut erkennen.
Genau, wie wir jetzt auch mal gehört haben, auch ein anderer Schauspieler.
Genau. Ja, und der da drin saß, der sah halt, mal abgesehen davon, dass er in diesem Ding saß, völlig gesund aus. So, ne?
Hat er dich an irgendwas erinnert?
Das ging zu schnell.
Es war so ein etwas kleinerer Typ, mit einem dunklen Bart im Gesicht und relativ kurzen Haaren, aber auch nicht zu kurz,
mhm,
mit Brille. Eine schwarze Brille hat er getragen.
Das war es eine Stephen Hawkins-Anspielung?
Nee.
Hawking. Nichts. Kein.
Es war eine Alex Kurtzman-Anspielung.
Ach echt?
Ja. Also da lacht gerade das gesamte Star Trek-Internet drüber, dass es offensichtlich hier eine Alex Kurtzman-Anspielung gab.
Geil.
Alex Kurtzman im Rollstuhl, und es piept auch zweimal. Und das zweimal piepen heißt ja immer Nein bei diesen Rollstühlen.
Mhm. Das ist ja geil.
Ja, ja, also man sieht, ich glaube, wenn man sich den genau anguckt, dann das scheint schon sehr, sehr stark eine Kurtzman-Anspielung zu sein. Ja.
Aber eine nice Idee.
Ja. Während der Jagd jagen die beiden auch durch ein vulkanisches Schiff. Auch das ist ein sehr, sehr altes Schiff. Ein Dekir-Vulkankreuzer aus dem 22. Jahrhundert. Die Referenzfolge wäre hier Shockwave, eine Doppelfolge von Enterprise.
Mhm.
Natürlich sagt auch einer der Vulkanier an Bord, faszinierend.
Klar.
Aber dann wäre es, auch das wäre quasi eine Antiquität, ne? 200 Jahre, ja, beziehungsweise 180 Jahre altes Schiff irgendwie. Hm. Ja, vielleicht
ja,
nicht ganz.
Ja, aber trotzdem. 130 also. Wieder. Also 100 Jahre altes Auto ist bei uns definitiv eine Antiquität. Also
gibt's nicht, oder?
Wann sind denn die ersten? Doch, 1800 irgendwas, oder?
Also echt, ich würde jetzt sagen 1900 irgendwie.
Da gab es dann die größeren Entwicklungen, die Motoren klein gemacht haben, oder?
Erstes Auto der Welt. Benz Patentmotorwagen, Januar 1886. Du hast völlig recht.
Natürlich, wie immer.
Ja. So, aber wenn das Ding hier rumfahren würde, würden wir auf jeden Fall sagen, das ist eine Antiquität.
Ja.
Genau. Wie gesagt, in Blues Brothers trifft man auch auf ein Casino, einen Friseursalon und feine Herrenbekleidung. weil die jagen halt auch durch ein Einkaufszentrum mit dem Wagen, ne?
Ja.
Das einfach alles hat, Zitat. aber die, auch hier wieder, ne? Es ist zwar Blues Brothers, aber es ist halt auch Star Trek, ne? Im Casino spielen die Klingonen Dabo, wie auf DS9, zum Beispiel bei Way of the Warrior oder so, ne? Im Barbershop, da sind natürlich bullianische Friseure, ne? So wie Mr. Mod, Enterprise D. Mhm. Und der Bekleidungsladen, ist der dir bekannt geworden? Bekannt vorgekommen?
Nicht so direkt, aber man hat es natürlich irgendwie bei Bekleidungsläden und Star Trek immer Garak im Kopf, ne?
Mhm. Ja, ich hatte auch sofort Garak im Kopf, aber es gibt noch eine größere Anspielung. Da gibt es nämlich irgendwie so komische Röhren, aus denen Stoffballen rauskommen.
Mhm.
Und die haben wir schon mal gesehen, nämlich im Pilotfilm von TNG in Farpoint.
Ach, echt?
Da sind die auf Farpoint Station und laufen durch so einen Kleiderladen und da gucken sich Beverly und Riker auch so Zeugs an. Ja.
Okay, da kann ich mich gar nicht dran erinnern gerade. Und ich habe das bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Farpoint Station habe ich gefühlt 50 Mal gesehen.
Ja, es war halt auch bevor die alle aufeinander getroffen sind. Deswegen war das alles so eine komische, seltsame Erinnerung irgendwie.
Hm.
Ja. Im Bekleidungsgeschäft waren außerdem auch noch Hüte von El Orianern, so im geilen Stil.
Mhm.
Hm? Diese mit den großen Platten drin.
Ja.
Ja. Wilde Verfolgungsjagd mit vielen Anspielungen. Am Ende krachen Bäumler und Mariner in eine Voliere und schaffen es dazu entkommen.
Mhm.
Vorher reißen sie noch irgendwie so ein Nest ab.
Was war das denn für eine Anspielung? Von irgendwie so, ich hab, auch da hatte ich irgendwie das Gefühl.
Das ist eine Vogelspezies, ich habe ihren Namen leider vergessen.
Ja.
Die aber aus der, also die aus der Animated Series sind, auf jeden Fall aus der Episode The Jihad. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich hatte ihn mir irgendwann aufgeschrieben, aber ich habe ihn wieder verloren.
Mhm.
Ja, genau. Also es ist eine Vogelspezies. So, und die gibt es in Tass.
Okay.
Ja. Ja. Und der Typ, gegen den die da fast prallen?
Gib mir mehr Stichworte, mehr Input.
Da war so ein alter Gärtner, der rumstand.
Ach so, ja, da habe ich natürlich...
Dann ist es natürlich schon relativ nah dran.
Ja, da habe ich natürlich irgendwie gedacht, das ist Boothby, aber er sah nicht aus wie Boothby.
Ja, doch, aber es sah schon ein bisschen aus wie Boothby.
Findest du?
Also es war schon ein bisschen Boothby-Vibes.
Ja, auf jeden Fall waren die Boothby-Vibes da, ja. Was?
Caretaker.
Ja, von mir ist auch der.
Ja, genau. Sie rammen diesen alten Gärtner nicht, obwohl der mit seinem Leben schon abgeschlossen hatte. Sie prallen dabei gegen einen Felsen und stürzen in einen See, der daraufhin voller Schaumbad ist natürlich. Bäumler ist wütend, sagt, ja, wir werden wahrscheinlich verhaftet. Mariner ruft dann auch wütend Melvis an und droht ihm dann mit der Selbstanzeige und sagt, so, Motto, dann sitzt du übrigens mit mir in der Zelle, mein Freund Melvis. Ne? Und daraufhin verrät er ihr dann tatsächlich, dass die Party, wo die Party ist, nämlich im größten Ballsaal der Station. Da hätten sie auch einfach hingehen können.
Genau, sagt Mariner dann ja auch, ja, okay, geil, ja. Das ist da, wo sie eigentlich immer ist.
Ja, die beiden machen sich also auf den Weg zur Party, werden nicht verhaftet, alles gut gelaufen und da steht dann ein insektenartiger Türsteher und fragt nach ihrem Namen und auch dieser Türsteher und übrigens auch ein paar Kellner auf der Party, die haben alle dieselbe Spezies und es ist auch eine Spezies aus der Episode The Jihad von Star Trek The Animated Series. Der Typ heißt da M.
Mhm.
Oder Green. Es gibt verschiedene Namen, die der in dieser Episode hat.
Okay.
Ja. So, Bäumler gibt sich jetzt als sein Duplikat an Bord der Titan aus und der Türsteher sagt, ja, kein Problem. Und Mariner will hinterhergehen und sagt, doch, du bist ein Problem. Lunar Class and Above Only.
Tja.
Schade. Bislang war es übrigens nicht Kanon, dass die Titan Lunar Class ist. Aber jetzt ist es Kanon und das hilft Mariner aber nicht, diese Information, sondern Mariner kommt nicht rein in die Party.
Also plus eins hilft offensichtlich auch nicht so, ne? Und ja, der Türsteher gibt dir nochmal ganz klar zu verstehen, du bist durchgefallen, Alter.
Obwohl die sich extra diese schönen Uniformen angezogen hatten.
Ja.
Das sind quasi, wie soll man es nennen, das sind ja wie, die sehen ein bisschen aus wie die Insurrection-Uniformen, ne? Die, diese weißen Uniformen, die die in Insurrection tragen.
Ja.
Aber halt trotzdem nochmal so ein bisschen Cerritos-Style.
Mal abgesehen davon, dass sie nass sind.
Ja, ja. Genau. Und sehr schmutzig.
Ja.
Genau. Ja, Mariner ist jetzt frustriert. Sie ätzt Bäumler noch ein bisschen an, sagt ihm, der soll einfach ohne sie reinkommen und erzählt, dass er im Grunde genau das getan hat, als er zu Titan gewechselt ist. ja, und dann geraten sie in einen Streit, weil Bäumler auch denkt, ey, ich habe nicht gecheckt, dass du immer noch wütend auf mich bist, das kann echt nicht wahr sein. So, es war eine Beförderung zur Titan jetzt so angenommen. So. Ja. Und Mariner sagt, ich warte seit Wochen darauf, dass du dich bei mir entschuldigst. Und Bäumler sagt, ich habe mir diese Beförderung verdient und es gibt überhaupt keinen Grund, mich bei dir zu entschuldigen, dass ich eine Beförderung angenommen habe, die ich mir verdient habe. So, und damit ist jetzt auch wirklich Beef. Und die beiden trennen sich.
Ja.
Und selbst der Türsteher möchte Mariner trösten. Sie schickt ihn aber nur weg.
Ja.
War schon auch eine Szene, die so ein bisschen schmerzhaft war, oder? Für jemanden, der Bäumler Mariner mag, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war eine ernste Szene, ne? Also, das ist dann eigentlich die zweite ernste Szene, die, wo ihre Beziehung so ein Stück weit auf dem Prüfstand ist. Also, man feiert irgendwie, dass die beiden wieder zusammen unterwegs sind, aber man merkt halt schon auch ganz klar, das ist ein kleiner Knacks.
Ja. Und den kann man auch irgendwie verstehen, weil es passt irgendwie zu diesen Figuren, ne? Also, Bäumler will zwar gerne mit Mariner abhängen, aber Bäumler ist halt auch absoluter Starfleet-Fan und dementsprechend ein Angebot, mit Riker zusammenzuarbeiten, das wird er nicht ablehnen. So.
Ja.
Ne?
Klar, also ich meine, klar, also wer würde es? Ich nicht.
Ja. Und Mariner ist halt einfach nur verletzt, wenn sie nicht der Mittelpunkt im Leben von Bäumler ist.
Ja, auch da wird dann noch zu klären sein, warum denn eigentlich?
Ja. Wir bleiben aber erstmal bei Bäumler. Der betritt den Ballsaal, ist erstaunt über den Anblick, ne? Also der ist quasi total starstruck, ne? Um ihn herum. Sternflottenkapitäne wie Captain Shelby, Captain Axley, ich weiß nicht genau, auf wen Captain Axley eine Anspielung ist, aber Shelby kennen wir. Ne? Erinnerst du dich?
Shelby kennen wir, ist eine Frau, ne?
Ja.
Und die war auch bei TNG irgendwann mal. Was hat die denn da noch gemacht? Was war denn das noch? Die war auch so eine Hardlinerin, ne?
Die war vor allen Dingen Karrieristin in Best of Both Worlds. Da soll
Ein
Kommando kriegen, ja. Und Shelby will ihn deswegen quasi weghaben.
Ja.
Ne?
Genau, und also Shelby war scharf auf den Number One Platz. Ja, klar. Ja.
Die wird nachher tatsächlich eine Hauptfigur in einer nicht kanonischen Serie, nämlich New Frontier.
Aber wir sehen die doch schon mal irgendwo als Captain, oder? Das ist nicht das erste Mal, dass wir die als Captain irgendwo sehen. War das auch in Lower Decks?
Nee, es gibt nur diese Serie New Frontier, aber es gibt kein weiterer Shelby-Auftritt ansonsten.
Echt? Ja. Boah, ich hätte wetten können, dass diese Anspielung schon mal gemacht wurde. Dieses Captain Shelby-Ding.
Ja, wir haben kurzzeitig gedacht, dass die Admiralin von Picard Captain Shelby ist.
Deswegen. Ah, vielleicht.
Jetzt hat Shelby auf jeden Fall ihr Kommando und ihr erster Offizier ist ein sehr, sehr spaßiger Deep Cut. Hast du auf den geachtet?
Nee.
Es ist so ein vieläugiger Außerirdischer mit so so einem großen, breiten Kopf und da sind ganz viele Augen drauf. Und so sollte tatsächlich Saru einmal aussehen in den ersten Entwürfen für Discovery.
Echt? Ja. Das ist ja geil. Okay.
Das hat man dann geändert. Mhm. Aber dieses Design haben wir jetzt nochmal benutzt, um das eben für den ersten Offizier von Shelby zu benutzen.
Oh Mann, ey, das ist ja geil.
Ja, und Bäumler, der guckt sich um, ist starstruck, aber er merkt auch, unglaubliche Party, aber ohne Mariner macht es keinen Spaß.
Ja, vor allen Dingen beachtet ihn auch keiner. Ne? Also er denkt ja irgendwie zwischenzeitlich mal, da kommt irgendwie auf ihn zugelaufen, aber das ist nicht der Fall. Ihn beachtet keiner und er hat auch irgendwie, also er ist jetzt nicht der Typ, als wird der irgendwie irgendwo hinläuft und sagt so, hi, ich bin ihr so?
Ja, weil er völlig starstruck ist.
Ja, klar. Aber weil er, glaube ich, auch nicht der Typ dafür ist. So.
Ja.
Und halt auch, ne, eigentlich nicht dahin gehört, ne, als kleiner Ensign auf einem, so, also ich meine, ne, also auch das Gefühl, also ich kann das Gefühl, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, dass er hat, während er da steht und sich umschaut, so. Nur Helden und alle irgendwie 15 Klassen höher, so rein gesellschaftlich gesehen.
Ja, das ist schon schwierig, wenn du da irgendwie auftauchst und denkst irgendwie, ja, ich wäre gerne auf dieser Party, aber dann stehst du da und um dich rum sind überall Helden, niemand beachtet dich. Ja. Was willst du machen? Willst du jetzt von Person zu Person gehen und denen irgendwelche Teller vorhalten, die dann unterschreiben sollen? Wird er auch nicht machen. Das heißt,
Würde ich ihm noch am ehesten zutrauen, tatsächlich.
Ja, aber ja. Machst du nicht. Ja. Machst du nicht, wenn du so starstruck bist wie Bäumler hier. Ja. Gut, Mariner hat inzwischen eine alte, heruntergekommene Bar gefunden und trinkt ein paar Drinks.
Ist das Morn in der Ecke?
Ja, diese Bar, ey. Also erstmal sieht die ganze Bar aus wie die Bar von Cheers.
Hab ich nie
und das ist doppelt geguckt. Witzig, mhm. Weil da ja Morn, also beziehungsweise ein Lorianer wie Morn auf dem Tisch liegt. Und Morn selbst war eine Hommage an Norm Peterson, nämlich eine Figur aus Cheers. Also Twist, Twist, Twist.
Geil.
So, ne? Wir drehen dreimal um uns herum und dann sind wir wieder genau da. Aber diese Bar. Also vielen Dank hier nochmal an Jörg Hillebrand, der mit Track Movie zusammen versucht hat, alles zu analysieren, was es in dieser Bar gibt. Da hängen nämlich im Hintergrund total viele Bilder. Mhm. Die sieht man nicht so richtig, weil die sehr, sehr ein bisschen zu viel Licht haben quasi. Mhm. Aber wenn man sie analysiert, dann erkennt man, was das alles ist. Also, erstes Bild, wenn Bäumler später dazu kommt. Ne? Mariners erste Bar-Szene.
Ja.
Wir sehen ein Bajor-Solarsegelschiff. Ne? Du erinnerst dich an die DS9-Episode Explorers, wo Sisko das mit Jake zusammen baut und sie dann irgendwie
damit fliegen und verloren gehen.
Sehr, sehr schnell sind, genau. Wir sehen die Voyager rechts daneben. Mhm. Allerdings hochkant, warum auch immer. Wir sehen dann ein Mitglied der Spezies Abaddon aus der Episode Alice von Voyager. Mhm. Dann sehen wir tatsächlich Morn oder irgendein Lorianer. Sehen wir nicht nur, dass er in einer Bar schläft, sondern auch ein Foto oder ein Bild von dem. Wir sehen Mads Women als Bild. Also Eva, Ruth und Magda aus der Folge Mads Women aus der Classic-Serie. Mhm. Noch eine Anspielung aus der Classic-Serie, nämlich Marb und Dur aus der Folge Friday's Child. Dann ein Anthropoiden aus The Galileo 7 aus der Classic-Serie. Dann die Salzkreatur haben wir auch mal wieder drin. Ne, lange nicht mehr angespielt worden. Ne? Also M113, das Salzmonster.
Ja.
Barlocks Puppe aus The Corbomite-Manöver hatten wir auch schon mal. Ne? Hier Barlock, dieses kinderähnliche Herrscher-Dings. Mhm. So, ne? Lokai in Let That Be Your Last Battlefield aus TOS. Kirk in einem Raumanzug in The Tholian Web. Hier ist ein Foto von Galt, Shanna und Tamoon aus The Games of Triskelion. Dann Ruck aus What Are Little Gods Made Of. Ne? Den kennen wir auch noch, haben wir schon besprochen.
Ja.
Wir sehen die Horta aus Devil in the Dark. Wir sehen die Vorderseite von Trelane's Villa aus The Squire of Gortos. Also TOS-Anspielungen ohne Ende. Aber wir sind noch immer nicht am Ende. Wir sehen noch Apollo aus Who Cries, Who Mourns for Adonai aus der Classic-Serie. Mhm. Wir sehen eine Gruppe von vier Talosianern aus The Cage. Wir sehen die Enterprise, die einen roten Planeten umkreist. Das ist quasi ein Bild aus dem Vorspann. Auch hier wieder als Bild. Wir sehen zwei Bilder von Arex. Das ist ein Offizier aus TAS. Habe ich wieder vergessen, die Spezies, hat auf jeden Fall in Much Ado About Bäumler noch mitgespielt. Mhm. Ja, der war da dieser Captain. Mhm. Und zuletzt Mres, das ist eine Kaitianerin, auch aus der Animationsserie.
Krasser Scheiß.
Und mit zuletzt meine ich, noch nicht ganz zuletzt, hinter der Jukebox hängt noch Spock mit seinem roten Visier, macht den vulkanischen Gruß. Die Originalepisode, in der dieses Bild ist, ist Is There in Truth No Beauty?
Mhm.
Und hinter dem schlafenden Lurianer ist noch ein Schiff der Ward Constitution Klasse, also wie die Enterprise halt. Mhm. Hinter der Bar hängt ein Außerirdischer auch als Bild aus Allegiance. Ne? Wir haben eben drüber gesprochen. Mhm. Aber ein anderer Außerirdischer, also kein Malvus-Typ.
Ja.
Und zuletzt, letztes Bild. Mhm. Ein Bzit-Khan. Noch so eine Spezies, die wir nur aus The Voyage Home kennen. Da allerdings in der Bar-Szene und diesmal nicht im Federation Council. Auch hier hat er tatsächlich eine Flasche in der Hand auf diesem Bild.
Crazy shit.
In der Bar steht ein Modell des Wächters der Ewigkeit. Mhm. Ne? Guardian of Forever. Karl, wie es Freunde nennen.
ja.
Modell der Phoenix, ne, von Zefram Corcoran, mhm. das Raumschiff. Und ein Modell des Planet Killer aus The Doomsday Machine. Das ist so ein riesiges Horn. Und ich meine auch, dass in der Folge Veritas dieses Horn auch als Horn der Wahrheit verkauft worden ist.
Mhm.
So. Auch das war schon eine Anspielung an The Doomsday Machine aus der Classic Serie. Alter Vater!
Krasser Scheiß, ey. Aber das kriegt ja niemand mit. Das ist ja auch irgendwie...
Ja doch, Jörg Hillebrand kriegt das alles mit. Der guckt sich das alles perfekt an und kann es auch noch zuordnen. Ich gucke es mir gerne auch in Einzelbildern an und bin begeistert und sehe irgendwie 3-4 Sachen, aber ich kann das nicht alles zuordnen. Das ist der Oberhammer.
Abgefahrener Scheiß, ey.
Aber ich meine, dafür ist es da, dass wir da jetzt total lang drüber reden, ne?
Ja, weil ich meine, dafür können sie es ja am Ende, also ich meine, ja, vielleicht machen sie es auch am Ende dafür, ne? Aber ich meine,
ja,
das geht dem Normalzuschauer, ja, und ich weiß, wovon ich rede, zu 90% mindestens vollständig verloren, so, ne? Das ist echt.
Ja, ich weiß auch, wovon du redest. Beim ersten Mal sehe ich da nichts von.
Ja.
Ich habe den Lurianer gesehen, der da rumliegt. Und ich habe, glaube ich, den Guardian of Forever noch gesehen.
Das ist schon krass.
Ja, und nee, das Horn mit dem Doomsday Machine, das wurde ja nachher auch ziemlich in Fokus gesetzt, ne? Weil da nochmal quasi die Kamera hochgeschwebt ist, wenn man so sagen kann, in der Animationsserie.
Stimmt, ja. Ja.
Ich find's krass. Ich find's wirklich krass detailverliebt und
ist mega
ich hoffe, sie hören niemals damit auf, weil in dem Moment, wo sie damit aufhören und diese ganzen Anspielungen lassen, ist es natürlich irgendwie. Also, keine Ahnung.
Nur noch eine normale Serie, ja.
Wir gehen nochmal kurz in die Handlung zurück. Bäumler kommt zu Mariner. Mariner ist verwirrt, warum er da ist. Und Bäumler gibt zu, ja, die Party war ziemlich alles, was ich mir vorgestellt habe, aber ohne dich macht es keinen Spaß.
Oh.
Er entschuldigt sich dann bei ihr, dass er ohne auf Wiedersehen zu Titan gewechselt ist. Ich finde auch das übrigens einen schönen Kompromiss. Ne? Also er entschuldigt sich nicht für seinen Wechsel auf die Titan, ja. Sondern er entschuldigt sich dafür, dass er sich nicht richtig verabschiedet hat.
Ja, darum geht es ja eigentlich auch. Ne?
Ja, und er begründet es auch und das finde ich auch schön. Ne? Also er sagt, ja, ich war halt auch besorgt, dass du versuchst, mir das auszureden.
Und vielleicht hat er auch Angst davor, dass sie es geschafft hätte, ne?
Ja, eben, genau. Also ja, ansonsten müsste er keine Angst davor haben, dass sie es versucht.
Ja. So.
Ja, und dann entschuldigt sich Mariner auch und sagt, ja, sorry, dass ich die Party für dich ruiniert habe. Und Bäumler sagt, ja, wahrscheinlich war die Party auch nicht so besonders. Und dann gucken sie sich an, ja komm, wir wissen schon beide, dass das eine ziemlich besondere Party ist. Also, ne?
Ja. Aber was soll's.
Aber der Barkeeper tröstet die beiden noch. Mhm. Sie sind nämlich nicht die Ersten, die versucht haben, diese Party zu sprengen. Auch Spock und Kirk waren schon in dieser Bar.
Und haben sich verewigt.
Der Barkeeper erzählt ihnen noch, dass die beiden in den 2260er Jahren versucht haben, die Party zum Absturz zu bringen und in dieser Bar gelandet sind. Und jetzt sind der Mariner und Bäumler natürlich extrem beeindruckt, dass sie auf denselben Stühlen sitzen, auf denen jetzt auch schon Spock und Kirk gesessen haben und erkennen, dass die Bar historischer ist, als die meisten denken und damit auch irgendwie eine gute Kompensation für diese Party, die sie jetzt verpassen.
Und dieser Typ sehr alt sein muss.
Auch das,
ja.
Genau. Wobei er nicht sagt, dass ich dabei war, oder? Also es könnte auch der Enkel sein.
Ja, das stimmt.
Des ersten Barbesitzers. So, bevor wir auf den Abspann gehen, gehen wir noch zu kurz zu Rutherford und Tandy. Das geht aber schnell, glaube ich.
Ne? Ja, da passiert ja eigentlich nicht viel, ne?
Ja. Genau, was passiert? In der Lounge sitzen die beiden und was passiert, kann man am besten mit einem Zitat von Tandy beschreiben. Zitat, nach einem langen Arbeitstag auf dem Schiff entspannt mich nicht so sehr, wie eine kleine Version des Schiffs zu bauen.
Nerd, 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 nerd.
So, man könnte jetzt natürlich so ein bisschen, also wenn das Star Wars wäre, ne, dann könnte man so ein bisschen böse drauf gucken und sagen, ja, ihr baut ein Cerritos-Modell nur wenige Stunden, nachdem Eagle Moss das Cerritos-Modell angekündigt hat.
Ja, ich verstehe.
Ich weiß nicht,
ja,
Ne? Cool. Aber auf der anderen Seite, Schiffsmodellbauer gab es in Star Trek immer schon.
Ja.
Miles O'Brien hat in seiner Jugend welche gebaut, hat er gesagt. Joe Carey hat in Friendship One gebaut. Geordi LaForge hat in Elementary Dear Data gebaut. Selbst Worf hat gebaut in Peak Performance. Und auch der junge Jonathan Archer im Pilotfilm von Star Trek Enterprise baut ein Schiffsmodell zusammen mit seinem Vater.
Natürlich.
Ja. Alles Schiffsnerds bei Star Trek, unter anderem auch Rutherford und Tandy.
Mhm.
Und Rutherford findet außerdem noch Beschriftungen von sich selbst vor seinem Gedächtnisverlust auf dem Modell. Aber er hat keine Ahnung, was sie bedeuten sollen. Ja, sie sind dann irgendwie so ein bisschen verblüfft, dass das Ganze so lang dauert. Also vor allen Dingen Rutherford. Ne? Und er ist sich auch so ein bisschen unsicher. Was machen wir denn falsch? Das kann alles nicht wahr sein. Ne? Und ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier aufgeschrieben habe. Das verwirrt mich total. Ne? Während sie gerade darüber reden, kommt Chex mit ein paar Duplern rein und dann geht das Duplerproblem los.
Mhm.
Für die Rutherford und Tandy flüchten dann quasi auf der Suche nach einem ruhigen Ort, um das Modell fertigzustellen. Und das bringt den Abgesandten noch ein bisschen in Verlegenheit, den Dupler-Abgesandten, und weswegen er sich noch ein bisschen dupliziert. sie finden den ruhigen Ort erstmal im Turbolift.
Ja.
Aber Rutherford wird frustriert, weil irgendwie das mit der Stromversorgung in dem Modell klappt nicht, das ist falsch verkabelt. Und Tandy sagt, ja, dann schmeiß es doch einfach weg, meine Güte, ey. Und Rutherford, nein, das geht nicht. Ich muss das irgendwie beenden. So, das, ich brauche das jetzt.
Hm.
Sagt er, die Tür geht auf und sie werden quasi von Duplern überrannt.
Mhm.
Und die merken dann auch, dass sie denen im Weg sind, und das beschämt sie weiterhin, und dann vermehren sie sich noch weiter. Sie schaffen es aber irgendwie in die Repair Bay, Tandy Rutherford.
Mhm.
Und da werden sie dann von Douglas in die Enge getrieben. Du hattest eben schon mal davon gesprochen. Sie besteigen das Shuttle, die Sequoia, um der großen Masse zu entkommen. Als sie nach oben klettern, beginnen die Dupler dann auch das Shuttle in Richtung Decke zu schieben. Also das heißt, sie könnten jetzt auch bald irgendwann zerquetscht werden. Und Rutherford bemerkt eine Wartungsluke darüber. Mhm. Tandy sagt, ja, die ist vor Monaten abgeriegelt worden. Und Rutherford sagt, woher soll ich das wissen? Mein Gedächtnis ist weg.
Ja, und ist dann irgendwie schon sauer. Und da merkt man halt auch irgendwie, wo der Hase im Pfeffer liegt bei seinem Sauersein. So, ne?
Ja, genau. Also er checkt halt irgendwie, sein Gedächtnis macht ihm zu schaffen. Und er hat auch irgendwie das Gefühl, dass Tandy nicht so richtig checkt, dass er einfach sich an nichts erinnern kann. Und das macht ihn noch mal mehr sauer, weil offensichtlich ist Tandy ihm wichtig. So viel kann man schon mal sagen.
Ja.
Und er guckt dann nochmal diese Sachen an, die er da auf das Modell geschrieben hat, diese Notizen. Er sagt, ja, ich keine Ahnung, das fühlt sich alles an, als würde ich mit meinem eigenen Geist konkurrieren, sagt er. Das war ein Originalzitat. Ich kann mich an nichts erinnern.
Hm.
Und er verzweifelt dann fast und sagt, ja, ich muss mich offensichtlich einfach daran gewöhnen, dass ich vor meiner Verletzung ein besserer Ingenieur war. Und dann beichtet Tandy. Und das ist ein Twist, den ich ehrlich gesagt nicht habe kommen sehen.
Mhm.
Sie sagt, hör mal, du hast dieses Modell vor deiner Verletzung nie fertiggestellt. Wenn wir daran gebaut haben, haben uns die Leute mal in Ruhe gelassen. Und deswegen haben wir unsere Zeit genießen können. Und dann sagt Rutherford, ah, und jetzt checke ich auch, was das für Notizen sind. Das sind einfach völlig unsinnige Anweisungen, die diesen Bauprozess verlangsamen sollen, damit ich wieder Selbstvertrauen gewinne. So. Sie kommen also auf die Idee, jetzt den Warp-Kern des Modells zur Detonation zu bringen, die Luke über ihn zu öffnen, den Duplas zu entkommen. Und das schaffen sie auch. Und die Duplas bemerken dabei, dass Tandy und Rutherford sie nicht mögen. Und verdoppeln sich schön weiter.
Das ist eine schöne Szene übrigens, wie den Warpkern ejecten mit ihren kleinen Minischüsselchen und
ja.
Klick, genau. Klick, klick, klick.
Ja, sie entkommen und die Dupler werden wieder rekombiniert, sodass im Prinzip dieser Handlungsstrang auch schon fast vorbei ist.
Hm.
Aber noch nicht ganz, denn die sitzen am Ende wieder in der Bar. Und Tandy schenkt Rutherford einen neuen Modellbausatz, und zwar einen Modellbausatz von Deep Space Nine. Rutherford liest stolz vor, wow, sogar mit Jadzia und mit Ezri.
Ja, geil.
Wir werden das Ding nie zu Ende bauen. Ja. So. ich habe eben eine Anspielung gemacht und die löse ich jetzt auf.
Ja.
Das DS9-Modell.
Ja.
Ist von Quark. Steht oben links in der Ecke.
Stimmt, ja.
Ja.
Stimmt, also du hast recht. Quark macht offensichtlich ja.
auch in Modellen.
In welchem Business steckt er eigentlich nicht, ja.
Ja, das ist unglaublich.
Ja.
Frage, war dieser ganze Handlungsstrang eigentlich Werbung für die Eagle-Moss-Modelle oder für die Enterprise und Playmobil?
Ja, wahrscheinlich am Ende für beides, aber es ist, ich frage mich immer,
Dauerwerbesendung.
Ja, es war aber jetzt noch nicht total unangenehm, ne? Und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wie groß am Ende. Naja, gut, bei der Serie ist wahrscheinlich der Teil der Menschen, die vielleicht auch bereit sind, sich so mal ein Bastelschiff zu kaufen, vielleicht gar nicht so gering, aber normalerweise denke ich immer so, ich meine, welche Leute sind schon, das sind halt wirklich Hardcore-Fans, die so viel Zeit damit verbringen, um so ein Schiff zusammenzubasteln, ne? Das macht ja man nicht eben.
Ich glaube, die Zielgruppe von Lower Decks und die Zielgruppe von der Playmobil Enterprise, die haben eine gewisse Deckung.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Abgesehen davon, dass sie ja jeder geschenkt bekommt außer uns.
Ja, aber auch Leute, die auch im 1701 Museum waren, haben die auch nachher quasi von Partnern geschenkt bekommen. Ne? Mhm. Also wir müssen uns vielleicht auch irgendwie selber hinterfragen. Wir kriegen die weder von Playmobil geschenkt noch von unseren PartnerInnen.
Ja, ich weiß auch nicht, was ist da los? Panorama Entertainment.
unsere berühmten Partner von Panorama Entertainment. So, ich hatte gesagt, es gibt noch einen Abspann.
Ja.
Freeman und die Brückenoffiziere sitzen jetzt vor der Bar, in der Mariner und Bäumler trinken, weil sie sind ja auch rausgeschmissen worden. Und sie sitzen nicht nur vor der Bar, sondern sie sitzen auch vor einem Stand, an dem ein Gorn vor der Bar Kebab verkauft. und dieser Stand heißt Mr. Crader Leg.
Mhm.
Crader ist ein Tier, das ursprünglich aus dem klingonischen Raum stammt, und die Beine werden gefressen. Und das kennen wir tatsächlich schon, weil das Restaurant Klingon, also der Klingone, ne,
ja.
in Deep Space Nine, der serviert Crader mit gegrillten Beinen. Die isst Kira nämlich in The Sound of Her Voice.
Ach. Ja, gut.
Ja.
Vermutlich die letzte Anspielung, ich bin mir nicht ganz sicher.
War es nicht, nein.
Okay.
Wir haben nämlich nur eine natürlich ausgelassen, die ganz, ganz große Anspielung, die aber auch noch relativ wichtig werden könnte. Mariner lädt jetzt auf jeden Fall alle in die Bar ein, Freeman nimmt an, du hast eben schon gesagt, es ist offensichtlich kein Problem, dass Mariner und Bäumler jetzt da unten sind.
Ja.
Zumindest auch in dem Zustand, in dem die Führungsoffiziere da sind.
Ja.
In diesem Moment wendet sich der Dupler-Botschafter kurz an Freeman und dankt für ihre Hilfe bei der Rekombination und sagt so, ja, tut mir auch leid, ich muss an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Aber kennt ihr vielleicht irgendeinen ruhigen Ort, an dem ich mich entspannen kann hier, weil mein nächstes Treffen ist erst in einer weiteren Stunde. Und Freeman sagt, ja, ich habe da eine sehr, sehr gute Idee. Kontaktiert ihren Transporterraum und lässt den Dupler-Botschafter direkt in den Ballroom Alpha beamen, wo die Party immer noch stattfindet. Und einer der Captains findet das nicht gut, ne, dass da plötzlich irgendwas hingebeamt wird, und sagt dem Abgesandten, hör mal, die Party ist privat. Was den Abgesandten natürlich verlegen werden lässt. Und er fängt erneut an, sich zu duplerieren. Und innerhalb weniger Augenblicke füllt das den ganzen Raum.
Ganz schön assi.
Und da war noch eine Anspielung. Das du weißt auch welche.
Ja, weiß ich. Ein altes Schiff. Nicht
versteckt. Nein.
Nein.
Eine nicht versteckte Anspielung. O'Connor.
Hm?
Nicht aufgefallen?
Nee, echt nicht.
Es ist vorher schon, als Freeman nicht auf die Party kommt,
ja.
Und Captain Anderson ja quasi auch die Hilfe verweigert, dreht der sich um und sagt, O'Connor, wie schön, wie geht's dir? Und das macht Freeman damals wütend, weil die darauf hinweist, dass O'Connor nicht einmal die Sternflotte ist. Ne? Und sagt, das ist unverschämt. Ne?
Mhm.
Thaddeus O'Connor ist ein schurkischer Frachterkapitän in der TNG-Episode The Outrageous O'Connor.
So ein Schönling, ne?
Ja.
Hm.
Und er hatte damals keine Augenklappe. Die hat er jetzt in Lower Decks. Und arbeitet als DJ, trägt dabei immer noch dieses Leitsystemmodul, das hat er in TNG irgendwie reparieren lassen quasi.
Mhm. Mhm.
Und es sieht halt in der Boombox sehr ähnlich, deswegen passt es einfach, dass er das Ding da rumträgt. Es ist aber spannend, dass er hier eine Augenklappe hat.
Mhm.
Denn Mike McMahon hat, bevor diese Staffel losgegangen ist, gesagt, ja, es gab da auch eine Figur, die mussten wir in der Optik ein bisschen verändern, damit die zu den Geschehnissen von Star Trek Prodigy passt.
Aha.
The Outrageous O'Connor, Thaddeus O'Connor, soll offensichtlich in Prodigy eine Rolle spielen.
Das ist ja witzig, okay.
Und jetzt wissen wir, dass er aus irgendeinem Grund eine Augenklappe tragen muss, die er in TNG nicht anhat, aber jetzt schon.
Das ist tatsächlich eine ziemlich witzige Anspielung. Das ist ja quasi eine Anspielung an die Zukunft. Also an die Star Trek Zukunft.
Eine Serie, die noch nicht ausgestrahlt worden ist, ja.
Funny.
Ich weiß jetzt nicht, ob Mike McMahon das schon wusste, dass er mit der zweiten Staffel noch vor Prodigy kommen wird. Ja, aber ich finde es total schön. Und jetzt bin ich natürlich noch gespannter, wie O'Connor bei Prodigy vorkommen wird und was er dann macht und wie er sein Auge verliert vielleicht auch.
Ja, voll. Witzig. Okay, ja.
Letzte Szene, Freeman nähert sich Marin und Bäumler, sagt, alles hat geklappt, stellt fest, dass die Leute, mit denen sie am liebsten verkehrt, jetzt da sind.
Oh.
Total toll. Hm? Und Mariner nennt das jetzt auch die beste Party im Quadranten, bevor sie Bäumler dazu zwingt zu sagen, dass er immer noch ihr Kumpel ist. ja. Und dann sehen wir Mariner und Bäumler. Mariner neckt Bäumler noch ein bisschen, Freeman genießt ihren Drink und bemerkt dann, dass sowohl Mariner als auch Bäumler ihren Namen direkt neben die von Kirk und Spock auf die Theke geschnitzt haben.
Cute.
Verewigt.
Schön.
War das schön?
War das schön? Ich weiß gar nicht, ob es da mehr zu sagen gibt.
Es wird mittlerweile natürlich ein bisschen mühselig für uns, diese ganzen Anspielungen aufzuzählen. Und irgendwie im Prinzip ist es ja auch nur eine reine Aufzählung, weil wir ja auch nicht jedes Mal wieder sagen können, oh, ist das schön, dass hier im Prinzip so lieb mit dem Star Trek von früher umgegangen wird und alle Anspielungen irgendwie passen und es ist alles so schön. Und es ist auch nicht nur aufzählen, sondern es passt immer irgendwie auch zum Kontext und dann sind es noch irgendwelche popkulturellen Anspielungen oder sowas, die dann auch wieder zu Star Trek passen und es ist einfach so eine reine Liebeserklärung und ich meine, das können wir jetzt irgendwie in jeder Folge wieder aufs Neue machen, aber die war auch nochmal besonders, also ja. Diese Folge hier sicherlich für mich die beste Folge dieser Staffel. In der letzten Staffel hatten wir natürlich auch wirklich Rise of Vindicta, was wirklich eine großartige Folge war. Aber das, was wir hier gesehen haben, gehört für mich definitiv zu den besten Episoden von Lower Decks, weil auch alles gepasst hat. Ne?
Ja.
Die Rutherford und Tandy-Geschichte war natürlich die kleinste und war auch die unspektakulärste, aber sie war auch irgendwie schön, weil sie auch Charakterentwicklung betreibt.
Ja.
Mariner und Bäumler haben Charakterentwicklung und eine unglaublich tolle Story mit so vielen Anspielungen und die Dupler-Nummer war einfach sauwitzig.
Ja.
So.
Ja, ich finde auch, mal abgesehen von all den ganzen Anspielungen und der Liebe, von der du sprachst, ist es einfach auch eine gute Story, die sie da gezeigt haben, ne? Und die funktioniert auch, glaube ich, wenn du nur 3% der Anspielungen verstehst, auch wenn sie vielleicht, auch wenn sie vielleicht dann ein bisschen mehr Spaß macht, je mehr du irgendwie mitbekommst. Aber das war einfach eine richtig, richtig gute Story. Also es war, und ich habe nochmal irgendwie gemerkt, dass Mariner wirklich einer meiner Lieblings-Star Trek-Charaktere ist und dass sie auch erst richtig gut ist mit Bäumler an der Seite so. Und ich habe es wirklich gefeiert, dass die beiden wieder zusammen unterwegs sind und dass sie auch ihren Konflikt da ausgetragen haben so, und dass es dann doch irgendwie ein versöhnliches Ende nimmt mit diesem reingeschnitzten so. Und ich finde, das ist einer von vielen filmischen Elementen. Ich finde, das ist eine sehr filmische Story irgendwie. Ja. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich vor 10 Jahren hätte man da auch 1,5 Stunden draus machen können und hätte einen tollen Kinofilm gehabt. So. Ja,
ja, schon. Mhm. Ja.
Also ich finde es auch, ich find's wirklich eine herausragende Episode, die mir auch die mich noch eine Weile begleitet hat, lustigerweise. Weil ich ja gedacht habe, wir podcasten ein bisschen früher und ich sie jetzt schon vor ein paar Tagen geschaut habe und mich dann gefragt habe, ob ich mich denn noch an alles erinnern kann, und bin sie dann noch so ein paar Mal im Kopf durchgegangen und die ist ganz schön da geblieben.
Ja, weil sie super ist.
Ja.
Und weil man jetzt auch mal, um ein kleines Zwischenfazit bei dieser Staffel zu ziehen, weil auch diese Staffel bis jetzt der absolute Hammer ist. Ne? Also diese 5 Episoden, ja, ich habe gesagt, dass Episode 3 so ein kleiner Downer war, aber hey, das ist alles so auf einem so hohen Niveau, und dementsprechend will ich auch nochmal einen anderen Aspekt aufmachen. Lower Decks macht mir so viel Bock auf dieses Universum. Ne?
Ja. Und zwar in beide Richtungen, ne? In alle Richtungen, genau. Ne? Das ist so. Also egal, welche Serie es da jetzt geht, so.
Genau. Also natürlich habe ich sowieso Bock auf Star Trek-Universum. Deswegen machen wir diesen Kram hier seit 4 Jahren. Übrigens, Happy Birthday. Wir machen es, glaube ich, heute seit genau 4 Jahren.
Ernsthaft? Krass.
Ja, zumindest haben wir uns heute bei Twitter angemeldet.
Geil. Happy Birthday to us.
Happy Birthday to us. Aber es ist vor allen Dingen auch, dass ich durch Lower Decks noch viel, viel mehr Bock habe, weiter viele Geschichten aus diesem Universum zu erleben, auch in Realserien. Das heißt, ich bekomme durch Lower Decks wesentlich mehr Bock auf die Serien, die jetzt dann noch kommen. Auf die 2. Staffel Picard, auf die 1. Staffel Strange New Worlds, auf die 4. Staffel Discovery, auf die 1. Staffel Prodigy und auf alles, was da noch kommt. Das ist ein absoluter, und jetzt muss man auch Kurtzman mal loben, wir haben ihn ja auch in dieser Folge gesehen immerhin.
Ja.
Das ist auch ein absoluter Geniestreich, hier so einen Typen wie Mike McMahon einfach mal so eine Serie machen zu lassen, die eine absolute Star Trek-Liebeserklärung ist, weil natürlich eine Liebeserklärung auch Liebe schafft.
Ja.
So.
Mal abgesehen davon, finde ich, ist es tatsächlich auch die Serie, und auch deswegen ist es eigentlich ein genialer Schachzug, ist es auch die Serie, die wie keine andere Serie es schafft, die alte Star Trek-Welt mit der neuen zu verbinden. So, ne? Es ist halt alles eins, und es gehört alles zusammen und es passt alles zusammen und es ist total homogen und logisch so, ne? Also auch wenn Discovery am Anfang versucht hat, ganz viel irgendwie mit alten Bezügen zu arbeiten, schafft das Lower Decks irgendwie so nebenher spielend, das alles zu einem zu machen. Und das finde ich, das finde ich auch irgendwie echt bemerkenswert.
Jetzt überlege ich nur halt die ganze Zeit, ob wir irgendwie unsere Episodenbesprechungen verändern müssen. Weil es irgendwie...
Das ist ein bisschen lame, meinst du?
Wir sind überhaupt nicht mehr kritisch. Also man hat uns ja mal vorgeworfen, dass wir nicht kritisch sind, was Discovery und Picard angeht. Aber ehrlich gesagt, hört mal bitte irgendeine Episode Picard oder Discovery im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Das ist ja überhaupt kein kritisches. Das ist eine reine... Wir stimmen einfach mit in einen Liebeschorus.
Genau, es ist reine Lobhudelei hier am Ende. Das ist auch, ich habe mich auch schon gefragt, ob es nicht irgendwie langweilig ist, auch für euch langweilig ist, wenn wir dann hier irgendwie einmal so Hand in Hand durch den Raum tanzen, 2 Stunden lang uns umdrehen und wieder gehen, und dann machen wir in einer Woche nochmal das Gleiche. So, das ist halt, ja. Aber ich meine, was soll man machen? So, also wir können uns auch einfach darüber freuen, dass es gerade gute Star Trek gibt und offensichtlich in dieser Serie so viel richtig gemacht wird, dass wir kaum Dinge finden, die wir doof finden. Und das ist doch eigentlich was Gutes.
Ja, es ist was Gutes. Es ist schon was Gutes tatsächlich. Aber ich finde trotzdem, ihr könnt da mal Stellung zu nehmen. Also seid mal gefragt, ne? Ich will nicht wieder Sebastian zitieren mit seinem YouTube-Channel und schreibt's in die Kommis oder sowas. Aber
hey,
um das nicht zitieren zu müssen.
Lass ein Abo da.
Das tut mir wirklich körperlich weh, wenn du das so sagst.
Ehrlich. Vergiss die Glocke nicht.
Es ist wirklich ein Schmerz. Ich kann es nicht anders sagen. Kannst du stattdessen vielleicht einfach kurz mal die liebe Anja bitten, für uns da irgendwas zu machen?
Die soll mal sagen, hey, lass den Kommis da und so, ja.
Ja, genau, quasi.
Okay. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja, exakt. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, in 20 Sekunden diesen Podcast noch zu beenden, weil dann sind wir unter 2 Stunden geblieben.
Schaffen wir nicht. Weil ihr könnt natürlich uns auch unter den Kommentaren gerne und auf den bekannten Social-Media-Plattformen dann zu unserem 4-jährigen Bestehen gratulieren, wie ich gerade festgestellt habe. Und die große Frage ist, singen wir uns dann noch ein Geburtstagslied jetzt oder macht ihr das vielleicht?
Ja, ich fände es singen, fänd ich toll. Also jeder, der jetzt singt auf 02291 UKTA-UK2, der ist tief in unserem Herzen. Und
mehr kann man nicht verlangen.
Außerdem wäre auch nochmal ein Schub Kekse, wäre auch nochmal okay.
Aber die gute Nachricht ist, Andi, ich habe uns schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht.
Wow.
Ja, ich habe da was vorbereitet tatsächlich, weil ich das irgendwie gefühlt habe, dass es was zu feiern gibt heute.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, und habe uns beiden ein
Geburtstagsgeschenk. Ich weiß übrigens wirklich nichts. Ich weiß wirklich nichts, Leute.
Ich habe uns beiden ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ich bin da auf eine ganz, ganz interessante Idee gekommen. Und
Borg Bubble Bath?
So sieht's aus.
Hast du es gekauft?
Ich hab's gekauft.
Ja, geil!
Und nicht nur das Borg Bubble Bath, sondern das Double Feature, auch das Star Trek First Contact Dings. Das gehört da irgendwie auch dazu. Das Enterprise Bubble Bath Plastic Bottle with Enterprise obendrauf.
Okay, ich muss dazu sagen, wir werden nicht gemeinsam in einer Badewanne sitzen und es nutzen. Es geht wegen Corona nicht. Ne?
Ja, gerne, klar. Also alles andere. Ich habe eine recht große Badewanne. Da können wir vielleicht sogar beide rein.
Was das ist, eine recht große Badewanne, was mir gerade ein bisschen Angst macht. So, aber ja. Nein, wir dürfen sie eigentlich nicht auspacken. Ne? Das muss ja sehr, sehr viel wert werden irgendwann.
Ja, das ist ja offensichtlich jetzt schon sehr viel wert. Gut, aber
wir nehmen es mit zur FedCon und da könnt ihr es mal angucken.
Ja.
Ihr dürft es vielleicht mal berühren.
Nicht anfassen. Nein. Angucken.
Nein. Angucken. Ich habe vielleicht gesagt.
Ja. Also für einen Fünfer angucken vielleicht.
Dann nee, also so monetär unterwegs sind wir gar nicht, obwohl doch.
Wir müssen das Ding ja wieder refinanzieren.
Viel gekostet. Ja. So.
Also,
ich freue mich.
Lieferung zwischen dem 27. September und 6. Oktober. Dann, das ist.
Das reicht noch für die FedCon.
Das reicht noch für die FedCon und ich gucke mal gerade kurz. Das ist ja dann. Diese Woche besprechen wir noch die 6. Folge, am 24., 25., 26. die 7. Folge. Also wahrscheinlich werden wir es noch irgendwo zwischen 8. und 9. Folge Lower Decks auspacken können oder so. Also
crazy.
Ja, das heißt, noch in diesem Lower Decks-Zyklus sollte uns das erreichen.
Crazy, crazy.
Toll. Post aus den USA.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich habe, glaube ich, noch nie so was Bescheuertes gekauft. Aber naja, gut. ist ja auch egal. Es ist Geburtstag und zum Geburtstag gönnt man sich halt mal was, ne?
Ja, gerade zum 4. Geburtstag. Da kann man auch wirklich mal so ein Bubble Bath kann man sich da gönnen.
Ja, mit 4 mag man solche Sachen.
Ja, siehst du?
Ja.
Weißt du doch, ne?
Ja. So.
Sind wir jetzt genauso alt wie dein Kind eigentlich?
Nein.
Nee, wir sind älter, ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Wir werden auch immer älter bleiben. Das fällt mir gerade auf.
Ja, ist richtig.
Okay. Wir sollten dringend jetzt langsam mal schlafen gehen.
Das machen wir.
Und das werden wir jetzt machen.
Wir hören uns relativ bald wieder, wenn denn alles gut geht. Dann versuchen wir wieder in einen ordentlichen Veröffentlichungszyklus hineinzukommen. Und,
ja, es könnte schon Samstag soweit sein.
Tatsächlich. Was ist denn Samstag eigentlich? Ja? Wer weiß das schon?
Mal sehen.
Mal sehen. Bis dahin, ne?
Adieu. Tschö.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.